Ein ganz herzliches Willkommen zum Live-Q&A. Ich heiße alle herzlich willkommen, die hier wahrhaftig live dabei sind bei der heutigen Veranstaltung. Zugleich heiße ich aber natürlich auch alle herzlich willkommen, die diese Folge ein wenig später hören, die vielleicht den offiziellen Podcast-Kanal von Power & Pace gefunden haben, die vielleicht auch im Vorhinein ihre Fragen eingereicht haben und die hier gleich beantwortet bekommen. Genau, und freue mich auf die heutige Stunde. Die Erfahrung zeigt, wenn ich mir Mühe gebe, dann schaffe ich es auch in einer Stunde. Die Erfahrung zeigt auch, wenn es der Sache erforderlich ist, eure Fragen umfangreich zu beantworten, sodass ihr hier alle glücklich rausgeht, dann kann es auch manchmal einen kleinen Tacken länger dauern. Das sei zu entschuldigen. Erstmal einmal ganz kurz die Frage an alle in der Runde. Seid ihr alle da? Dann einmal ganz kurz den Chat benutzen, wenn ihr mich hören könnt. Ihr habt eine Chat-Funktion. Die werden wir einmal ganz kurz testen, ob das so funktioniert. Jawohl, da kommen die ersten Rückmeldungen. Das ist schon mal richtig klasse. Astrein. Also, herzlich willkommen. Das hier ist das Live-Q&A von Power & Pace. Wenn ihr nicht eh schon Mitglieder bei Power & Pace seid und diese Spur jetzt hier gerade hört, einem unserer offiziellen Kanäle, auf den bekannten Podcast-Kanälen, sei es bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer, dann ist das hier das Live-Q&A von unserem tollen Community-Coaching Power & Pace, bei dem alle Mitglieder einmal im Monat ihre Fragen loswerden können oder eines unserer Kanäle, mit dem man uns erreichen kann und bei dem wir diese Fragen zum Anlass nehmen, um da umfangreiche Antworten drauf zu geben für all die Themen, die in irgendeiner Form rund um Training, Ernährung, Saisongestaltung und so weiter und so fort interessant sind. Wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist noch kein Mitglied bei Power & Pace, du würdest aber in Zukunft auch gerne deine Fragen loswerden, dann ist das ganz einfach. Einfach auf powerandpace.de gehen und da Mitglied werden und mit uns durch die Saison gehen. Und zwar mit uns heißt mit dieser fantastischen Community, von denen ihr gleich alleine hier schon 15 Leute kennenlernt, die alle ihre Fragen schon alleine per E-Mail eingereicht haben. Und natürlich den vielen anderen hunderten Leuten, die mit uns alljährlich hier die Trainingspläne, die Podcasts, die Live-Q&As und alles, was dazugehört, benutzen, um sehr erfolgreich durch die Saison zu segeln. Und genau damit wollen wir heute hier weitermachen. Wir wollen zum einen so ein bisschen den Spagat haben aus, wir segeln durch die noch bestehende Saison, die ja durchaus noch läuft. Also ich will gar nicht zu sehr in Richtung 2026 gehen, aber eure Fragen zeigen auch, das bewegt euch, was in 2026 so passiert. Gleichzeitig, wie gesagt, machen wir den Spagat, kümmern uns auch um 2025. Es gibt ja durchaus noch einiges, was ansteht. Es soll zum Beispiel jetzt am kommenden Wochenende eine Triathlon-Veranstaltung sein an der französischen Riviera, wo ich mich ehrlicherweise schon sehr drauf freue und auch wenn dieser Podcast hier rauskommt, wahrscheinlich gerade auf dem Flug dahin sitze. Und gleichzeitig, ihr habt es auch schon mitbekommen, wahrscheinlich auf powerandpace.de hat es schon die ersten Ankündigungen vorsichtig gegeben für die neue Saison. Und da würde ich gerne einmal ganz kurz direkt reingrätschen. Und zwar das einfach nochmal für euch einmal aufbereiten. Und zwar ist es so, der offizielle Saisonstart von Power & Pace für die Saison 2026, der findet in genau 20 Tagen statt, gestern in 3 Wochen. Nämlich am 29. September 2025. Viele von euch, die schon lange dabei sind, die kennen das. Wir starten grundsätzlich in die neue Saison immer Ende September, Anfang Oktober. Und das werden wir auch dieses Jahr genau wieder so machen. Und gleichzeitig ist natürlich absolut klar, dass jeder, der jetzt nicht exakt seinen Saisonstart am 29.09.2025 feiert, natürlich da von uns abgeholt wird, wo er sich gerade im Training befindet. Also, klare Ansage, selbstverständlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich auf Events 2025 vorzubereiten. Es soll da noch einen großen Triathlon auf einer nordamerikanischen Insel geben. Es wird noch eine 73-WM in Marbella geben. Aber genauso gut auch, ich habe einige gesehen, die sich Trainingspläne runterladen für die Challenge in Pagera, für den Ironman Barcelona und alles, was dazugehört. Also selbstverständlich klar ist, dass wir euch auch weiterhin durch die Saison 2025 begleiten. Das Gleiche gilt natürlich auch gar nicht mal nur für Triathlon-Wettkämpfe, sondern, so wie es mittlerweile gewohnt seid, auch für alle anstehenden Halbmarathons und Marathons. Auch dazu gab es heute einige Fragen, kommen wir gleich zu. Auch auf die bereiten wir euch vor. So, und dann wird es aber auch so sein, dass wenn ihr vielleicht jetzt gerade sogar schon euren Hauptwettkampf gehabt habt oder ja, vielleicht sogar am Sonntag habt, in Nizza zum Beispiel, und dann sagt, hey, ich mache am 14.09. mal eine Langdistanz, der 29.09. kommt mir noch ein klein wenig früh, dann wird es auch da wieder so sein, wie in all den Jahren vorher, dass ich euch bestmöglich im Training abholen werde und dafür sorgen werde, dass ihr genauso gut auch dann irgendwann Mitte Oktober starten könnt, Anfang November starten könnt, vielleicht auch noch Anfang Dezember starten könnt und sogar Anfang Januar starten könnt, je nachdem, wann ihr ja das möglich machen könnt vom Training her. Gleichzeitig natürlich auch, wie ambitioniert eure Vorbereitung für die neue Saison ausfällt, wie eure Saison 2025 oder vielmehr wann die zu Ende gegangen ist und wie viel Erholungszeit es danach braucht. Also es ist für jeden was dabei. Lasst euch bitte nicht irritieren vom Saisonstart am 29.09. Freut euch aber gleichzeitig drauf, weil es wird durchaus einige Änderungen für die neue Saison geben. Wenn ihr hier auf dem offiziellen Podcast-Kanal seid, dann hört euch gerne nochmal meine Podcast-Spur von letzter Woche Donnerstag an. Da habe ich gemeinsam mit Anna Bruder mal einen kleinen, ja, ersten Aufriss gemacht und mal vorsichtig angedeutet, was alles so passieren wird. Wir werden eine Menge Änderungen oder Neuerungen, so muss man es vielmehr sagen, auch bei den Trainingsplänen oder bei der allgemeinen Trainingsvorbereitung haben. Gleichzeitig darf ich auch alle beruhigen. Wir bleiben selbstverständlich auch beim Altbewährten. Also wenn euch das hier alles schon richtig gut gefallen hat, wie das mit Power and Pace so geklappt hat, dann könnt ihr das im kommenden Jahr ganz genauso machen. Wir werden das Prinzip wieder, ja, von den Trainingsplänen, von den Podcasts, von den Live-Q&As und allem, was dazugehört, sehr, sehr ähnlich machen. Es wird ein paar kleine technische Neuerungen geben, die aber alle eher hilfreich sind und die euch das Leben leichter machen werden. Da werde ich nochmal zu gegebener Zeit drauf eingehen, auch hier als Podcast-Spur. Deswegen solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, macht es gerne. Und genau, und gleichzeitig werden wir aber auch, ja, eine durchaus auch echt große Neuerung einbringen. Das darf ich schon mal vorwegnehmen. Also, wenn ihr euch Gedanken macht um das Training 2026, dann kann ich sagen, wir werden ja nochmal ein, wenn man so möchte, ein Feature freischalten oder ein Level freischalten, bei dem wir uns darum kümmern werden, dass das Training noch ein Stückchen individueller wird in Bezug auf die eigene Physiologie. Ich will noch gar nicht so viel verraten, aber ihr werdet auf jeden Fall zu gegebener Zeit hier von mir eine Menge Infos bekommen, wie das so ablaufen kann, was es dafür braucht, wie man dabei sein kann und alles, was in irgendeiner Form erdenklich dazugehört. Super. So, und jetzt habe ich lange genug eingeleitet. Jetzt will ich natürlich unbedingt eure Fragen beantworten. Ich habe einen ordentlichen Schwall an Fragen bekommen, die mir alle richtig gut gefallen. Also freue ich mich schon sehr drauf auf die unterschiedlichen Ausführungen. Gleichzeitig sage ich auch immer wieder, Live Q&A heißt nicht nur Live Q&A, sondern ist auch live am Dienstagabend um 19 Uhr. Wer also hier live dabei ist, der darf sehr gerne auch seine Fragen in den Chat schreiben. Ist, finde ich, immer auch gleichzeitig ein ganz tolles Feature, weil dann, natürlich könnt ihr die auch vorher stellen. Ich sehe einige hier live dabei, die ihre Fragen schon vorher eingesendet haben. Hilft natürlich auch immer, falls wir so eine kleine Interaktion aufbauen wollen. Also wenn ich zu eurer Frage nochmal eine Nachfrage habe oder so, dann genau, ist das hier natürlich in dem Live-Chat eine super Sache. Eine Sache vorweg, ihr erinnert euch an das letzte Live-Q&A. Da habe ich anfänglich einmal ein paar vorsichtige, kritische Worte gesagt, als es darum ging, um die Qualität der Fragen, und habe ja erklärt, dass ich mich immer freue, wenn Fragen durchaus etwas umfangreicher erklärt sind, weil je mehr Infos ich von euch bekomme, desto viel besser kann ich die Frage beantworten. Die Live-Q&As sind dafür da, die Fragen auch immer so zu beantworten, dass ich die, ja, dass ich vielleicht auch nochmal einen Blick nach links und rechts wage und die Antwort so gebe, dass die nicht nur für den Einzelnen oder die einzelne Fragenstellerin gedacht ist, sondern natürlich auch irgendwo links und rechts überlege, was könnte jetzt noch für die Community interessant sein. Und das will ich an der Stelle mal sagen. Die Fragen, die ich bekommen habe hier, sensationell, toll ausgeführt, wirklich geben einen richtig guten Eindruck. Ich schiebe schon fast vorweg, seid nicht erschrocken, wenn gleich die eine oder andere wirklich sehr umfangreiche Frage da reinkommt, die ihr hört. Das ist, wie gesagt, ja, eine tolle Sache, bei der wir dann hier auf einem richtig zackigen Niveau unterwegs sind. Gleichzeitig will ich auch nur noch mal ganz deutlich appellieren, dass wenn ihr noch neu seid bei Power & Pace, wir haben sehr viele neue Mitglieder, die jetzt in den letzten 1 bis 8 Wochen auch das Jahresabo abgeschlossen haben, die vielleicht gerade noch im Allgemeinen neu sind im Triathlon, die aber oder vielleicht nächstes Jahr das erste Mal auf die Langdistanz gehen, das erste Mal eine Mitteldistanz machen, die bei Power & Pace neu sind. Scheut euch nicht, eure Fragen zu stellen. Ja, also ihr müsst hier nicht seit 3 Jahren dabei sein oder, wie ich gleich vorlesen werde, ein Power & Pacer der ersten Stunde sein. Auch da gibt es einige von. Das tut überhaupt nicht Not. Es gibt keine doofen Fragen. Schmeißt bitte alles da rein. Haltet euch immer vor Augen, und das ist der Grundsatz, und ich finde, der erklärt es ganz gut. Ich wette, ihr seid nicht der oder die Einzige, der oder die diese Frage hat. Ja, die Community ist so groß, es gibt so viele Leute, die neu bei Power & Pace dabei sind, es gibt so viele noch so unterschiedliche Konstellationen, auch an Renngestaltungen und Co. oder an Saisonaufbauten, an Trainingsmöglichkeiten, die man selber hat. Wir werden immer jemanden haben, der sagen wird, ah cool, danke, dass du diese Frage gestellt hast, weil auch das hat mich in der Form interessiert. Deswegen seid euch sicher, ihr seid nie allein, sondern, das ist das Tolle bei Power & Pace, immer Teil dieser großen Community, und deswegen freue ich mich immer, egal auf welche Frage. Super. Also, ich lege einfach mal los und würde an der Stelle gleichzeitig beginnen mit einer Frage, die ja auch schon so ein bisschen in die Richtung geht, wie ich das eben gesagt habe. Und zwar hat die Jessica eine Frage gestellt, die da lautet: Hey Björn, ich freue mich schon auf die 2. Saison mit Power & Pace. Diese Saison nicht mehr als Allrounder, sondern als Finisher. Ich laufe am 21.09. noch einen Halbmarathon und möchte mir danach 3 Wochen Training nach Lust und Laune gönnen. Daher würde ich gerne am 13.10. mit dem Finisher-Plan in die neue Saison starten. Vorbereitung ist auf eine Mitteldistanz im Juni 2026 ausgerichtet. Der offizielle Power & Pace Trainingsstart ist ja bereits am 29.09., soll bzw. kann ich am 13.10. einfach in den entsprechenden Finisher-Plan einsteigen, oder macht es mehr Sinn, zuerst einen Quereinsteigerplan zu nehmen und danach mit dem Hauptplan zu starten? Sensationelle Frage, wie ich finde. Also eine von 13 Fragen, bei denen ich ehrlicherweise genau das Gleiche heute gedacht habe, finde ich richtig gut. So, und spricht natürlich ein Thema an, was uns alle interessiert. Wann, wie und überhaupt in die Saison? Ja, und das geht natürlich auch sehr, sehr stark in die Richtung, wie ich das eben schon angekündigt habe. Ich möchte euch gerne da abholen, wo ihr gerade im Training steht. Jetzt wird es zur neuen Saison ein paar Feinheiten auch da in der Änderung. War es das so? Wir haben in diesem Jahr schon einen, ja, sage ich mal, offiziellen, inoffiziellen Saisonstart gehabt für alle die, die im Juli, August das Jahresabo abgeschlossen haben. Da haben wir hier auch in den Live-Q&As schon drüber gesprochen, dass so der ein oder andere schon einfach auch im Juli, August oder jetzt auch im September ins Training für die neue Saison eingestiegen ist. Was wir zum offiziellen Saisonstart am 29.09. machen werden, ist, wir werden alle Spezialisierungspläne ausrollen. Das heißt, ihr werdet in euren Training Peaks Trainingsplan Bibliotheken, so wäre das richtige Wort, einen sehr ordentlichen Schwall an Trainingsplänen finden. Also für die allermeisten Kategorien, ja, sind das ja teilweise 30, 40, 50 verschiedene Trainingspläne, die sich dahingehend unterscheiden, dass der große Teil davon Trainingspläne sind, die euch auf ein bestimmtes Wettkampfdatum hin vorbereiten, das kann ich schon mal sagen, und dann Trainingspläne sind, die ja, für ein Training gedacht sind, welches man in irgendeiner Form zwischendurch mal einschiebt. Also, ich mache ein Beispiel. Wenn man am 29.09. startet in die Vorbereitung nach Rot, zum Beispiel 5. Juli 2026, dann kann man sich diesen Trainingsplan reinladen und dann ist der Tag genau und nimmt einen mit von Tag zu Tag und man bereitet sich auf das Rennen in Rot vor. Wenn man dann sagt, hey, ich würde gerne im Februar aber mal ein 2-wöchiges Trainingslager einstreuen, dann ist das selbstverständlich noch nicht planmäßig damit drin, weil wir können jetzt nicht für jeden der Power & Pacer ein Trainingslager im Februar einplanen. Und dann nehmt ihr euch einen der Spezialpläne, der da lautet, ja, je nachdem, wie lange euer Trainingslager ist, und könnt den statt des eigentlichen Plans in euren Trainingsplaner schieben. So, und genauso funktioniert es zum Saisoneinstieg. Und wir werden es in diesem Jahr so machen, dass der Haupttrainingsplan, den ihr sehen werdet, also der Plan, der euch vorbereitet auf das Rennen in Rot, auf die Mitteldistanz im Allgäu, auf was auch immer, also auf eines der, grob überschlagen, ich habe es heute schon mal gezählt, aber ich gebe zu, die Zahl vergessen zu haben, aber ich glaube, es sind knapp 80, 90 Rennen, auf die Power & Pace euch in der Saison 2026 vorbereitet. Also quasi nahezu erdenklich fast jedes Wochenende. Und diesen Plan nehmt ihr und der wird in diesem Jahr ja etwas anders aufgebaut sein zu Beginn. Jetzt aber bitte nicht erschrecken, also die Kernelemente bleiben gleich. Auch die Disziplinen an den jeweiligen Tagen bleiben gleich. Der Ruhetag bleibt auf Montag. Also wie gesagt, da bitte überhaupt keine Sorge. Zugleich wird es aber so sein, wir werden mit etwas mehr Schwung starten im Training. Gleichzeitig die Entlastungswochen etwas mehr Entlastung sein lassen. Ja, wir werden das so ein kleines bisschen spezifizieren. Und dann habe ich so gebaut, dass ich für euch zu, ja, eigentlich jedem erdenklichen Zeitpunkt in 2025 eine Möglichkeit habe und dementsprechend auch für Jessica, in das Training einzusteigen als Quereinsteiger, wenn ihr nicht am 29.09. loslegt. Jessicas Beispiel nehme ich mal, ne? Also in dem Fall ist ja die Frage, kann ich nach zwei Wochen auch noch in das Training einsteigen am 13. Oktober? Ich gebe euch mal kurz einfach nur eine kleine Side-Note an der Stelle. Die Woche vom 13. Oktober ist zufälligerweise die Woche im Finisher-Plan mit den drittwenigsten Umfängen. Ich habe es eben extra nochmal nachgeschaut, weil wir haben die Besonderheit, in der ersten Trainingswoche haben wir sofort einen bundesweiten Feiertag liegen mit dem 3. Oktober. Deswegen ist da etwas mehr Training drin. Die zweite Woche baut sich progressiv ein kleines bisschen darauf auf. Und in der dritten Woche haben wir im Oktoberplan eine Entlastungswoche anstehen. Also wir starten mit einem 2:1 Rhythmus, um am Anfang nicht zu viel Belastung zu haben. Antwort für Jessica ist also an der Stelle schon mal, starte gerne zum 13. Oktober, weil das ist eine Entlastungswoche und alles ist fein. Ja. Was ich aber für euch auf jeden Fall auch noch im Angebot habe, ist ein eigens kreierter Spezialplan, den ihr einfügen könnt, wenn ihr einen Trainingsstart habt am 27. Oktober. Das gleiche, und der ist dann 5 Wochen lang, sodass ihr zum 1.12. dann quasi umsteigen könnt auf euren Plan in Richtung Rot, Allgäu, Kraichgäu, was auch immer. Das gleiche Spiel machen wir am 3.11. Ja, dafür habe ich euch auch extra nochmal einen Plan geschrieben, der dann 4 Wochen lang ist und der euch einen vereinfachten Einstieg in das Training gibt im Vergleich zu denjenigen, die dann schon 4-5 Wochen vor euch gestartet sind. Und was ihr darüber hinaus bekommt, ist ein universeller Plan für 2 Wochen. Den könntet ihr theoretisch überall reinschieben, wenn ihr ja jetzt einfach über 2 Wochen hinweg langsam an strukturiertes Training herangeführt werden möchtet. Wenn ihr jetzt also startet habe ich den 1.12. erwähnt eben, den gibt es auch noch. Also auch da gibt es einen Plan, den ihr wählen könnt. Entschuldigung, wenn ich den gerade vergessen habe. Aber wenn ihr jetzt als Beispiel am 17.11. in der Woche ins Training startet, dann nehmt ihr gerne den Quereinsteigerplan. Ihr wollt nicht sofort loslegen mit roundabout 11,5 Stunden Training. Also ich beziehe mich gerade auf den Finisher-Plan. Entschuldigung, das muss ich natürlich dazu sagen, weil das die Frage war von Jessica. Sondern dann nehmt ihr gerne den 2-wöchigen Plan. Ich fasse also zusammen mit dem 29.09., 27.10., 3.11. und 1.12. haben wir 4 Möglichkeiten, in die Saison zu starten, auf ein Datum spezifisch. Zusätzlich gibt es einen 2-wöchigen Quereinsteigerplan, den ihr universell entweder auch an den Daten einsetzen könnt oder an einem x-beliebigen anderen Datum, um dann ins strukturierte Training zu starten. Ja, das ist erstmal all das, was sich auf den Trainingsstart in 2025 bezieht. Wir werden auf jeden Fall noch über den Trainingsstart in 2026 sprechen. Sollte jetzt jemand von euch als Beispiel, habe ich jetzt ein paar Mal auch gelesen, starten noch in Marbella und danach ein bisschen Pause machen. Starten bei der T100 in Katar, habe ich auch schon gelesen. Ich habe den Ironman in Cozumel gelesen und so weiter und so fort. Also noch genügend Rennen, die dann auch irgendwo im November, Dezember noch stattfinden, dann werden wir auch auf jeden Fall nochmal über den Trainingsstart im Januar sprechen und wie wir es dann verpacken, die ganzen Testtage zum Beispiel damit unterzubringen und alles, was dazugehört. Ja, ihr merkt schon, ich habe jetzt bei der Frage sehr viel links und rechts erklärt, aber habe jetzt einfach mal die Frage als Aufriss genommen, um schon mal euch jetzt einen Überblick zu geben. Wir werden das auch auf jeden Fall nochmal hier anderweitig zu gegebener Zeit an anderer Stelle erklären. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster guter Überblick für euch. Jessica, schön, dass du auch da bist. Freut mich sehr. Und deswegen nochmal hier ganz klar, starte am 13.10. in die Saison. Wird eine schöne Geschichte. Es folgt, also du startest dann in einer Entlastung oder sagen wir mal Einführungswoche für dich in dem Falle. Und danach geht das richtig zackig weiter. Und kommen noch schöne Sachen auf euch zu. Ich darf vielleicht einmal einen Überblick geben, weil ich es mir selber einmal angeschaut habe. Der Finisher-Plan hat bis Ende des Jahres eine durchschnittliche Trainingszeit von 10 Stunden und 14 Minuten. Ja, immer ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ich natürlich für Einheiten, bei denen die Dauer der Einheit von eurer Leistungsfähigkeit abhängt, nämlich wie beim Schwimmen zum Beispiel, da steht das ja häufig dann in Metern, da ist dann immer die Frage, wie lange braucht man dafür, da habe ich pauschale Zahlen angenommen, also eine Schwimmeinheit ist bei mir immer 1,5 Stunden lang, wenn die bei euch dann, und das wird sehr häufig so sein, vielleicht schon nach einer Stunde vorbei ist, dann dürft ihr da gerne, dann ist da eine gewisse Toleranz drin, aber wie gesagt, ich wollte euch einfach schon mal einen Überblick geben. Super, das war, wie gesagt, die sehr ausführliche Antwort in dem Zusammenhang. So, wir machen weiter und kümmern uns um die große Anzahl verbleibender Fragen an der Stelle. Ich habe es heute nicht sortiert, gebe ich gerne zu, weil das alles hier ja ganz gut immer in eine ähnliche Richtung geht und würde einfach chronologisch fortfahren. Und zwar, ich mache mal weiter mit Matthias, der gleichzeitig, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, auch hier unterwegs ist. Ah ja, Matthias, genau. Matthias hat auch die Frage schon in den Matthias, danke dafür. Also ich habe sie auch schon bekommen. Ich habe sie mir sehr ausführlich durchgelesen. Ich mache es aber auf jeden Fall auch nochmal für die Allgemeinheit. Also, hallo Björn. Ich habe mich dieses Jahr mit dem Qualifier-Plan für den Ironman in der Schweiz vorbereitet. Aus meiner Sicht hat die Vorbereitung wunderbar funktioniert. Trotzdem musste ich ein DNF in Kauf nehmen. Die Gründe bin ich zurzeit noch am Aufarbeiten und das Erlebte am Verarbeiten. Am Trainingsplan lag es bestimmt nicht. Nun mache ich mir meine Gedanken zur nächsten Saison. Ob ich Stand heute mich nochmals für eine Langdistanz vorbereiten soll, will und mag, weiß ich zurzeit noch nicht. Ich tendiere zu 3 Mitteldistanzen, nämlich Mitte Mai, Anfang Juli, Mitte September. Dazwischen eventuell nach Lust und Laune 1 bis 3 Sprintdistanzen. Die Mitteldistanzen würde ich gerne alle 3 All-Out machen. Wie oben beschrieben, habe ich dieses Jahr nach dem Qualifier-Plan trainiert. Nun tendiere ich, um etwas Abwechslung ins Training zu bringen, auf den Champion-Plan zu wechseln. Wenn ich die Trainingseinheiten aus dem Printmagazin mir anschaue, sind dort die Einheiten tendenziell etwas intensiver gestaltet. Ich würde gerne im Oktober, November damit starten. Zu den Fragen, passt das in Bezug auf die 3 Mitteldistanzen? Würde das allenfalls auch funktionieren, sollte ich nächsten März doch noch die Lust verspüren, nochmal einen Ironman Switzerland zu machen am 5.7. und die offene Rechnung zu begleichen? Dann würden ganz klar die Mitteldistanzen im Juli gestrichen werden. Oder müsste ich dann von Anfang an eher den Finisher-Plan wählen, um mich auf die Mitteldistanzen vorzubereiten? Super, tolle Frage. Helfen wir gerne. An der Stelle, Matthias, ich habe gerade gesehen, die Frage, die du hier reingeschickt hast, war eine andere, ne? Da ging es eher darum, um das DNF und so weiter. Das lese ich mir gleich nochmal in Ruhe durch. Da hatte ich jetzt natürlich noch keine Zeit für. Aber wie gesagt, ich hoffe, wir gehen da nochmal drauf ein. Und witzigerweise war das gerade mein erster Gedanke. Ich habe so, als ich deine Frage auch eben schon gelesen habe, in der Vorbereitung gedacht, ja, lass da jetzt mal nicht so einfach drüber hinweggehen. Ne? Also ich weiß, so ein DNF ist natürlich auch immer eine unangenehme Erfahrung. Niemand will das. Manchmal gibt es ganz logische Gründe dafür, ne? Krankheit, Verletzung und so weiter. Dann ist das einfach, also zwar immer noch traurig, aber dann ist das so ein bisschen so der logische, vernünftige Schritt, völlig klar. Gleichzeitig, wenn so ein bisschen die Begründung fehlt, was natürlich bei einer komplexen Sportart wie dem Triathlon durchaus mal passieren kann, dann ist es natürlich durchaus vernünftig, da ja nochmal ein bisschen Aufarbeitung zu betreiben. Und wie gesagt, ich verlagere das mal ein kleines bisschen. Ich kümmere mich erstmal um deinen Ausblick für die neue Saison. Und jetzt gerne wieder so ein bisschen nach links und rechts. Also erstens, die Mitteldistanzen kann man auch richtig gut All-Out machen, wenn du beim Qualifier-Plan bleibst. Der Unterschied zwischen Qualifier und das, ich sage nicht, dass du das tun sollst, sondern nur als Sachinformation. Der Unterschied zwischen Qualifier-Plan und Champion-Plan ist in jedem Fall, dass der Champion-Plan so in Ansätzen ein bisschen intensiver gestaltet ist. Kommen wir gleich zu. Gleichzeitig natürlich auch ein kleines bisschen weniger Umfang hat. Und so wie Matthias jetzt vor der Frage steht, wie bereite ich mich auf die neue Saison vor, werden ganz viele von euch gerade die Frage haben, welche Kategorie wähle ich eigentlich, wo setze ich die Schwerpunkte und so weiter. Das werdet ihr alleine im weiteren Verlauf dieses Live-Q&As merken, dass das sehr häufig vorkommt, ja, und dass da viele irgendwie Fragen auch in die Richtung stellen. Die Grundfrage, die ich mir da immer stellen würde, und das ist die allererste und allerwichtigste, ist erstmal ganz grundsätzlich, wie viel Zeit möchte ich dem Training widmen, ja, oder dem Sport widmen, wenn man so möchte. Und diese Frage liefert gleich einen ersten Meilenstein bei der Beantwortung der Wahl der Kategorie. Ja. Unterschied Champion zu Qualifier zum Beispiel wird so, also ich habe es noch nicht ausgerechnet, jetzt gerade exakt, aber wird so ungefähr in die Richtung gehen, als dass der Qualifier schätzungsweise 2,5 bis 3 Stunden im Durchschnitt in der Woche mehr trainiert. So, und jetzt klingt 2,5, 3 nicht viel. Wenn man das aber auf 35, 40 Wochen hochrechnet, dann sind das teilweise 120 Stunden mehr Training. Und ja, also ich glaube, jeder kann für sich beantworten, was 3 Stunden mehr in der Woche bedeuten, wo der Champion-Plan wahrscheinlich eher im Bereich liegt zwischen, ja, wie auch angegeben, 10 bis 12, ne, je nach Varianz bei Schwimmeinheiten und Co., ist der Qualifier-Plan auf jeden Fall ein gutes Stückchen darüber. Wenn man also sagt, hey, ich habe die Zeit und ich habe Bock zu trainieren und ich will auch ordentliche Umfänge schrubben und so weiter, dann kann man auch beim Qualifier-Plan bleiben. Wenn man jetzt sagt, nee, mit weniger Umfang ist auch super und auch mit dem Champion-Plan kann man sich super auf Mitteldistanzen vorbereiten und man hat vielleicht einfach gerade mal, wie Matthias es passend beschrieben hat, Lust auf was anders, dann ist das Training im Champion-Plan durchaus etwas anders ausgestaltet. Das ist auf jeden Fall so. Ein Teil davon ist, dass etwas mehr Intensitäten dazugehören. Deswegen super. Kann man auf jeden Fall machen. Also Matthias, erstmal absolute, ja, Zustimmung quasi bei deiner Frage, dass auch ein Champion-Plan richtig gut passen könnte. Jetzt möchte ich die Gunst der Stunde nutzen, um mal noch eine Sache hinterherzuschieben. Und zwar habe ich jetzt schon letzte Woche als auch hier eben so kryptisch angekündigt, dass es ein paar Veränderungen geben wird, was so das Training nach Physiologie angehen wird. Da kann ich euch sagen, wir werden in der neuen Saison, und ich gebe das jetzt hier mal halb bekannt quasi, dafür sorgen, dass ihr über eine Diagnostik, die ihr zu Hause machen könnt, eure eigene Physiologie beim Radfahren rausfinden könnt. Ja? Und im Zusammenhang dieser Diagnostik werden unterschiedliche physiologische Baustellen aufkommen, die ihr habt. Also wir werden nicht pauschal sagen, wir trainieren nach Kategorie so und so auf das Rennen so und so, sondern wir werden das nächste Level auch noch freischalten und werden sagen, wir trainieren nach der Kategorie so und so auf das Rennen so und so. Und mein physiologischer Schwerpunkt liegt darin, als Beispiel meine V2 Max zu verbessern. So. Und wenn ich die V2 Max verbessern möchte, dann ist sicherlich ein nicht unwichtiger Trainingsinhalt oder eine Art, wie man das machen kann, dass man gerne auch ein paar Intensitäten ins Training einbaut. Das heißt, es kann auch gut sein, dass der Plan für Mitteldistanz, wie du es geschrieben hast, Mitte Mai, Plan Qualifier, Schwerpunkt, Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme, einfach etwas anders aussieht in seinen Feinheiten als der Plan Qualifier, Schwerpunkt, Mitteldistanz, Mitte Mai. Ja, also da wird es ein paar Veränderungen geben, da wird es gewisse Einheiten geben, die sich daran anpassen. Wir werden da physiologische Schwerpunkte setzen, um an gewissen Baustellen zu arbeiten. Das heißt, auch der Qualifier-Plan für eben die Mitteldistanzen zum nächsten Jahr, der kann anders aussehen und wie gesagt, je nach physiologischer Baustelle auch einfach letztendlich intensiver sein als der eigentliche Plan bis dahin. Natürlich sind es immer nur Feinheiten, das ist ganz klar. Wir werden bei so einem, speziell umfangreichen Plan wie dem Qualifier nicht jetzt das Training 180 Grad umdrehen und umkrempeln, sondern alleine aufgrund des Belastungsmanagements und so werden viele Kernelemente gleich bleiben. Aber wir werden hier und da Veränderungen vornehmen. Wenn der Schwerpunkt mehr darin liegt, eine maximale Laktatbildungsrate zu senken, entgegen des anaeroben Stoffwechsels zu arbeiten, dann wird es vielleicht mehr Elemente geben mit kraftbetontem Training oder glykogenverarmtem Training als Beispiel. Wohingegen, wenn wir in Richtung der Intensität gehen, weil wir die VO2 Max verbessern wollen, dann werden wir möglicherweise Einheiten finden, die noch ein kleines bisschen mehr wehtun als die Einheiten, die wir bisher so gewohnt waren. Ja, also das nur schon mal als Idee. Also Matthias, Frage für dich beantwortet im Sinne von, du kannst in jedem Falle die Kategorie wechseln. Selbstverständlich hast du auch beim Champion die Möglichkeit, die unterschiedlichen physiologischen Baustellen zu testen und einen Plan zu haben, der sich dann daran anlehnt. Das ist auf jeden Fall machbar. Gleichzeitig kannst du auch bei der Qualifier-Kategorie bleiben und einen leicht veränderten Trainingsplan vorfinden anhand deiner Baustellen. Und selbstverständlich auch noch darauf eingehend, was du auf jeden Fall auch machen kannst, ist, egal für welche Kategorie du dich entscheidest, du kannst den Trainingsplan wechseln und solltest du dann doch noch am 5.7. den Ironman in der Schweiz in Angriff nehmen wollen im nächsten Jahr, dann kannst du auf jeden Fall auch vom Champion-Plan umsteigen auf den Qualifier-Plan oder den Finisher-Plan zu gegebener Zeit. Absolut möglich. Ja. Und vielleicht nochmal für den Hintergrund, die Pläne, die uns auf eine Langdistanz vorbereiten, also die das zum Schwerpunkt haben, sind die Finisher-Pläne und die Qualifier-Pläne. Da kam jetzt nicht der Champion-Plan drin vor, aber der Champion-Plan und der Finisher-Plan unterscheiden sich nur marginal vom Umfang. Deswegen ist die Grundlage gelegt. Ja, wenn man also 5 Monate Champion-Plan trainiert bis Ende Februar und dann umstellt auf den Finisher-Plan, dann hat man immer noch in Anführungsstrichen alles richtig gemacht. Der Umstieg wird nicht sonderlich groß sein, ja, weil man ist die Umfänge zum Beispiel schon gewohnt. Man hat ordentliche Intensitäten gehabt. Und dann geht das ja eher in die Richtung, als dass der Finisher-Plan dann irgendwann spezifischer wird in Gedenken an Energieaufnahme und ja, spezifisches Training, wenn wir ans Koppeln denken, an Race-Pace-Geschwindigkeiten, die irgendwo in Richtung des Ironmans gehen und so weiter und so fort. Wow, wenn ich bei dem Umfang bleiben will für die einzelnen Fragen, dann sitzen wir hier morgen noch. Aber es sei mir gegönnt, wenn das für euch in Ordnung ist. Super. Ja, auf jeden Fall, Resonanz Matthias war gut, Resonanz Jesse war gut eben schon. Also ich habe nicht nur Quatsch erzählt, sondern hoffentlich auch irgendwas, womit ihr arbeiten könnt. So, machen wir weiter. Und jetzt werden wir uns auch gleich immer noch mal wieder ganz ordentlich auf das beziehen können, was ich jetzt hier gerade schon gesagt habe. So, nehmen wir mal an der Stelle die Frage von, das ist so umfangreich hier, dass ich mal ganz kurz einmal ein kleines bisschen hin und her schalten muss. Und zwar, hallo Björn, ich starte. So, das ist die Frage von Sebastian. Sebastian hat geschrieben, hallo Björn, ich starte nun in meine 4. Saison mit Power and Pace, in Klammern als Allrounder, und habe jedes Jahr eine Mitteldistanz erfolgreich ins Ziel gebracht. Das merken wir uns ganz kurz. Sollte jemand die Frage haben, kann man mit einem Allrounder-Plan eine Mitteldistanz finishen? Die Antwort ist ja. Für das Jahr 2026 plane ich mit dem Berlin-Marathon im Herbst als Saisonhöhepunkt und möchte auf dem Weg dahin den ein oder anderen Triathlon lediglich als Nebenprodukt absolvieren. Aufgrund der guten Erfahrung mit Power and Pace möchte ich trotzdem an der festhalten, auch um die Saison weiterhin sehr abwechslungsreich zu gestalten und nicht nur zu laufen. Welchen Saisonaufbau kannst du hierzu empfehlen? Sollte ich eine klassische Struktur wählen? Also, ne, ich habe ein Triathlon-Highlight im Sommer und dann möglichst zeitnah in die Laufpläne wechseln? Oder hältst du es bei einem reinen Marathon-Fokus, ob ich Power and Pace nicht für geeignet halte? Das kann ich schon mal verneinen, logischerweise. Super Frage, Sebastian. Vielen Dank. Nehme ich zum Anlass, um nochmal ganz explizit zu betonen, dass wir auf jeden Fall in 2026 wieder 2 Phasen haben werden, in denen wir auch Trainingspläne fürs Laufen ausrollen werden. Ja, also das wird dann so sein, dass wir Anfang des Jahres 2026, also wir werden das sehr früh im Januar freischalten für alle die, die sich vorbereiten auf einen Marathon in Hamburg als Beispiel. Und wir werden das genauso machen in Richtung Anfang Juli, Ende Juni, Anfang Juli, wo wir viele Trainingspläne freischalten werden fürs Laufen, die einen dann vorbereiten auf den Berlin-Marathon bis hin zum Frankfurt-Marathon, der mir bekannte, populärste Marathon, der noch sehr spät im Jahr stattfindet. So, und die Empfehlung ist ganz klar, also Abwechslung finde ich total gut. Ich tue mich durchaus schwer damit, wenn man jetzt anfangen würde und würde sich 10 Monate auf einen Marathon vorbereiten. Zugleich vor allen Dingen auch, weil ich diese Abwechslung des Triathlons auch immer wieder nicht müde werde zu erwähnen, wenn es in Richtung Laufökonomie geht und so weiter und wie bevorteilt Triathleten in der Hinsicht sind, dass die sowieso schon schwimmen und ganz viel in Oberkörper trainieren und so weiter und so fort. Also eine Menge netter Nebeneffekte. Von daher macht euch das bitte unbedingt gerne zunutze. Und Sebastian, die konkrete Antwort für dich ist, nimm dir einen Trainingsplan, der natürlich progressiv aufbaut Richtung Hochsommer, sodass du dann den Wechsel zum Marathonplan machen kannst, weil du natürlich gesagt hast, hey, ich will das als Schwerpunkt machen, zu direkt Anfang Juli. Ja, und dann hast du quasi von heute an, dann kannst du dich von Oktober bis Juni, sagen wir mal, abwechslungsreich mit einem Triathlon-Trainingsplan vorbereiten, der aber natürlich in jedem Falle auch ordentliche Laufumfänge mit sich bringt und gleichzeitig ein gutes Belastungsmanagement hat. Du bist also richtig gut grundausgebildet in der Hinsicht und kannst dann für Juli, August, September 3 Monate lang mindestens einen Schwerpunkt wählen für einen Marathon. Und 3 Monate in dem Fall sind ja, ja, das dürfte in Richtung 14 Wochen eher gehen, vielleicht sogar 15 Wochen, die du hast zur Vorbereitung dann auf den Marathon. Wenn wir die Pläne, so haben wir es dieses Jahr auch gehabt, schon Richtung 20. bis 25. Juni ausrollen, dann hast du deine 16 Wochen. Und das reicht als Schwerpunkt für den Marathon alle Male, weil, wie gesagt, du kommst ja aus einem Training, wo du jede Woche schon ganz solide deine 2 bis 3,5 Stunden Laufumfänge in jedem Falle dabei hast, verteilt auf mehrere Einheiten. Deswegen würde ich das vorschlagen als Saisonaufbau. Wenn es jetzt um den Triathlon-Schwerpunkt geht, dann würde ich mich so ein kleines bisschen fragen, wie weit du es auf die Spitze treiben willst, was aber beim Allrounder-Plan total fein ist, ne? Also da ist die, ist das, ist der Unterschied zwischen den hochumfangreichen Wochen und den weniger umfangreichen Wochen, jetzt vielleicht im Winter, der ist ja nicht so groß, weil die Kategorie ja schon das Trainingsvolumen vorgibt. Deswegen würde ich mir da keinen Stress machen. Wenn du dir also einen Allrounder-Plan nimmst, lass mich mal ganz konkret irgendwie hier auf meine Mappe gucken, wo habe ich denn meine Trainingspläne stehen, dann kannst du da zum Beispiel super gut irgendwas nehmen, was jetzt hier der 5. Juli ist als Beispiel. Ne? Ich meine, du brauchst keine Taper-Phase, um dann auf den Marathonplan umzusteigen. Von daher würdest du dann irgendwann einfach sagen, oder nutzt vielleicht die erste Woche der Taper-Phase, um irgendwie ein kleines bisschen Pause einzurichten, oder steigst Mitte Juni um auf Recovery und Wiedereinstieg, wo du dir einfach mal 2 Wochen ein bisschen locker gönnst, bevor du dann in den Marathonplan einsteigst. Also von daher, Triathlon-Schwerpunkt Hochsommer, irgendwann Richtung Juli würde ich empfehlen. Dann umsteigen auf den Marathonplan zu Ende Juni, Anfang Juli. Und ne, natürlich auch sehr gerne, das finde ich auch mal wichtig, hier weiterhin live dabei sein im Live-Q&A, weil was auch immer auf dem Weg dahin passiert, wenn es dann doch vielleicht nochmal irgendwelche Hürden gibt im Training, die man nochmal irgendwie angehen kann, ja, dann natürlich auch immer einfach herzlich gerne melden. Und dann werden wir das hier alles passend besprechen. Super. So, sehr schön. Dann nehmen wir uns mal, das ging nämlich, glaube ich, in ähnliche Richtung. Also den Kai nehmen wir uns mal. Und der Kai schreibt, Moin Björn, ich habe seit letztem Herbst im Finisher-Plan für den Ironman Hamburg 2025 trainiert. Nach erfolgreichem Finish, das war die zweite Langdistanz, war es über den Sommer mit dem Allrounder-Plan etwas ruhiger als Vorbereitung für eine Sprintdistanz am 31.08. und eine olympische Distanz am 6. September in Hannover, bei denen ich es mir gut eingeschenkt habe und jeweils eine persönliche Bestleistung erzielt habe. Ja, also auch ein tolles Beispiel dafür, wie man eine Saison aufbauen kann. Erst Finisher-Plan zur Langdistanz, dann gesagt, hey, ein bisschen weniger Trainingsvolumen tut's auch, um dann mit etwas weniger Trainingsvolumen auch noch persönliche Bestleistungen aufzustellen. Fabelhaft. Super. Für alle 3 Wettkämpfe schon jetzt erneut ein dickes Danke. Vorbereitung lief mega. Als Abschluss der Saison plane ich das erste Mal einen Single-Marathon in Lübeck am 19. Oktober zu laufen. Und jetzt wird's ganz wichtig. Bei der Absendung dieser Nachricht habe ich die Pläne dafür noch nicht im Kalender. Wenn ihr noch keine Marathonpläne im Kalender habt, dann geht ihr unbedingt auf powerandpace.de, klickt links auf Trainingsplan und da findet ihr, wenn ihr angemeldet seid, das ist die Voraussetzung, einen Reiter, der da lautet Schwimmpläne und rechts daneben findet ihr die Laufpläne. Da klickt ihr auf zu den Lauftrainingsplänen und dann wählt ihr euch den passenden Plan aus, den ihr wollt. Also der Kai kündigt das gerade schon an. Also Pläne für den Marathon sind schon beantragt, schreibt er hier noch da rein. Super. Dann kann ich gleich noch mal kurz, gehe ich noch mal hier in den Technikraum hinter mir, wo die Trainingspläne im Regal liegen. Und dann gucke ich noch mal, ob es noch irgendwo einen Haken gibt, Kai. Also verlass dich drauf. Ich schreibe mir das gerade sogar mal auf, dass ich das noch mal mache. Jeder, der schon mal hier dabei war, weiß, dass ich im Nachgang immer noch mal ein kleines bisschen nachbereiten muss. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Ich habe mir Kai aufgeschrieben. Wie gesagt, ich gucke noch mal nach, woran es liegt, dass du den nicht hast. Und Kai, vielleicht machst du das einfach während dieses ist hier gerade nochmal, dass du das einfach nochmal beantragst. Ja, also das kommt direkt bei mir hier quasi an. Du bist hier nicht mehr in der Liste, also du solltest es eigentlich schon haben. Guck du nochmal nach. Falls du ihn wahrhaftig noch nicht finden solltest, dann, wie gesagt, gerne nochmal einmal ganz kurz beantragen. Genau, also die Lauftrainingspläne, das als kleiner Hinweis für alle die dieses Jahr noch einen vorhaben und die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, am Wochenende in Köln gestartet sind, tolle Stadt, und jetzt sagen, hey, ich will aber auch noch einen Halbmarathon in Frankfurt laufen oder Marathon in Frankfurt laufen. Die Lauftrainingspläne in dieser Saison ist noch so, die müsst ihr einmal ganz kurz beantragen. Das geht, wie gerade besprochen, powerandpace.de, links Trainingsplan, dann steht da was mit Lauftrainingsplänen und dann habt ihr die Wahl, also zum einen die Kategorie auszuwählen. Bedenkt immer, das sage ich davor, wenn ihr eine andere Kategorie wählt als derer, der ihr euch zugehörig fühlt, jetzt gerade bisher im Triathlon, dann stellen wir auch automatisch die Kategorie für euch um. Ihr müsst also das nicht beides machen, sondern wir machen das selbstständig. Ja, also das sei nur gesagt an der Stelle. Genau, und dann wählt ihr eine Distanz aus, entweder 10 Kilometer / Halbmarathon oder Marathon. Das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten. Sagt dann noch, über welchen Zeitraum ihr euch vorbereiten wollt und gebt dann bitte noch an, ob ihr das Ganze inklusive oder exklusive Radfahren und Schwimmen haben wollt. Ja, auch da wird es ein paar Veränderungen geben zur neuen Saison. Wir werden das aller Voraussicht nach, ich kann es noch nicht versprechen, aber aller Voraussicht nach so machen, dass wir da die Pläne auch auf ein Datum zum Beispiel ausrichten. Die Herausforderung für uns, das darf ich euch ganz offen sagen, liegt immer darin, dass ich nicht möchte, dass eure Trainingsplanbibliothek zu umfangreich wird, weil irgendwann ist es wirklich schwierig, da den Überblick zu wahren. Also ihr werdet da jetzt starten, teilweise mit irgendwie 30, 40, 50 Plänen. Würden wir dann jetzt noch, und beim Laufen, wie gesagt, gibt es immer die Szenarien Distanz, Vorbereitungsdauer, inklusive, exklusive Radfahren und Schwimmen. Also jede Kategorie bekommt von uns ja ungefähr 16 Laufpläne zur Verfügung gestellt. Wenn die jetzt also auch noch in der Trainingsplanbibliothek liegen, dann wird das ein bisschen schwierig. Genau, also Kai, du checkst das bitte und sagst in jedem Falle nochmal Bescheid und dann werden wir uns das auf jeden Fall einmal nochmal anschauen hier im Laufe des Live-Q&As. Super gut. So, die Frage ist einfach und die Frage ist einfach. Machen wir mal zwei Häppchen vorweg jetzt hier gerade, die wirklich sehr leicht sind. Hi Coach schreibt an der Stelle, Moment, der Dominik. Dominik schreibt, hi Coach, ich darf mich zu den Glücklichen zählen, die einen Startplatz für die Challenge in Rot ergattert haben. Unglückliche Umstände führten dazu, dass ich meinen Startplatz von der Challenge Walchsee aus 2025 auf 2026 verschieben musste, was genau am Wochenende vor Rot ist. Macht es Sinn, Walchsee zu machen? Eventuell mit Langdistanzintensität als Vorbereitung oder ist da die Regeneration zu kurz? Ich trainiere nach dem Finisher-Plan und bin in der 6. Triathlon-Saison und auf allen Distanzen unterwegs. Generell mache ich gerne am Wochenende vor dem Saison-Highlight noch eine größere Koppeleinheit und bin nicht der größte Fan von langen Tapering-Phasen um umfangreiche Aktivierungseinheiten in den letzten Tagen vor längeren Distanzen. Da lege ich gerne lieber die Füße hoch. Super. Also, Dominik hat eigentlich schon die Antwort richtig gut gegeben und ich wette, würde vorsichtig glauben, Dominik ist schon ein bisschen länger dabei, der weiß, dass ich zu den liberaleren Coaches gehöre, die jetzt sagen, Dominik, kannst du gerne machen, finde ich auch echt immer dann richtig gut, wenn man wirklich hintersteht. Ja, also wenn man wirklich sagt, hey, ich habe da Bock drauf, das sind tolle Rennen, ich würde das gerne machen, weil jeder, der schon mal am Walchsee eine Mitteldistanz gemacht hat, der weiß, was das für ein wunderschönes Ereignis ist, also wirklich, was das für ein wahnsinnig tolles Rennen ist. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, nee, lass mal besser sein, da tue ich mich immer ganz, ganz schwer mit. Und gleichzeitig ist auch klar, jeder, der diese Live-Q&As hier auch verfolgt und so weiter, der weiß, ich bin auch wieder ein großer Fan davon, dass zwischen oder vor einer Langdistanzvorbereitung immer noch mal gut Zeit ist, um sich richtig gut vorzubereiten. Und ich habe im letzten Live-Q&A, glaube ich, gesagt, wenn ich die Wahl hätte, da bin ich gefragt worden quasi, wann der perfekte Zeitpunkt für einen Vorbereitungswettkampf auf einer Mitteldistanz vor einer Langdistanz wäre. Und ich erinnere mich dunkel, dass ich sowas gesagt habe, wie im Bereich von 4, 5, 6 Wochen, um danach nochmal irgendwie eine gute Woche zu regenerieren, 2 Wochen vernünftig zu trainieren, eine Woche zu tapern, zack, los geht's. Ne? Und mit ein paar Abwandlungen. Jetzt ist das, was der Dominik sagt, ein bisschen konträr dazu. Auf der anderen Seite denke ich, wenn dann nur eine Woche dazwischen ist, ja, dann stellt sich die Woche natürlich auch von selber auf. Ne? Da gibt es dann gar nichts, was man irgendwie anders machen kann, außer nach dem Rennen bestmöglich zu erholen und das zu machen bis eigentlich einschließlich Samstag, um dann Sonntag wieder an den Start zu gehen. Vielleicht noch eine kleine Vorbelastung zu fahren, in Anführungsstrichen, und dann ist das fein. Also Dominik, klare Ansage. Die Voraussetzung ist, dass du dich damit richtig gut fühlst, dass du eine gehörige Portion Sicherheit hast. Das hast du ja mir schon vorweggenommen, indem du geschrieben hast, dass du schon lange dabei bist und so weiter. Und hast auch schon angedeutet, dass du Bock drauf haben könntest. Und deswegen würde ich klare Zustimmung raushauen. Ne? Also ich finde es dann ganz schwer zu sagen, nee, macht keinen Sinn, sondern halt das für eine gute Idee. Wenn du auf jeden Fall voll dahinter stehst, kriegst du meine volle Unterstützung. Deswegen gerne machen. Super Sache. Und wie gesagt, hast ja zwei wunderschöne Rennen ausgesucht. Deswegen bin ich eh schon mal grundsätzlich dafür. Super. Randnotiz zu Kai. Nochmal beantragen einfach. Bitte. Also mach nochmal eben. Ich werde dir die gleich zuordnen, wenn hier das Live-Q&A da stattgefunden hat. Und dann kriegst du den Plan auf jeden Fall gleich genauso zugeordnet, wie du den gerne hättest. Das machen wir mal richtig quick and dirty hier gleich. Super. Kurze Frage. Auch eine schöne, wie ich finde. Hallo Björn. Eine Frage zur Bewertung der Daten in Training Peaks, fragt Dirk. Du hattest dazu in der Vergangenheit, glaube ich, schon einmal etwas gesagt, habe es aber nicht mehr gefunden. Wenn ich mir also die täglichen Daten zu Fitness, Fatigue und Form auf Training Peaks anschaue, kann ich daraus etwas Brauchbares ableiten, was sich mit dem deckt, was du als Coach bei uns als Athleten in unserem Sinne erreichen möchtest? Oder können wir das getrost vernachlässigen? Jetzt kommt Dirk weiter. Wenn ich nämlich meine Entwicklung der letzten 12 Monate betrachte und das Ergebnis meines letzten Triathlons auf der Kurzdistanz in Klammern, wo ich 12,5 Minuten schneller geworden bin als 12 Monate vorher, spiegeln die Training Peaks Zahlen dies nicht unbedingt wider. Da war die Fitness schon weit unterhalb des höchsten Peaks innerhalb dieses Jahres. Deswegen danke dir schon mal vorab. Super. Total klasse. Wir müssen uns immer Folgendes überlegen. Die Antwort ist ganz leicht. Was Training Peaks macht, wie jede andere Plattform auch, ist in irgendeiner Form Mathematik anzuwenden, um gewisse Metriken, Scores, Zahlen, was auch immer, was rauszubekommen. Ich persönlich finde das total gut, weil ich finde, das ist im ersten Schritt auf jeden Fall erstmal irgendwas, was hilfreich ist. Also wenn ihr zum Beispiel euch euer Dashboard anschaut, also ihr könnt auf Training Peaks gehen, euch in eurem Account einloggen, dann findet ihr oben den Reiter Dashboard und da habt ihr vielerlei Möglichkeiten, wie ihr einen Überblick bekommen könnt, einen, wenn man so will, mathematischen Überblick über eure Saison. Da werden Daten gesammelt, rein von Umfängen, von Intensitätsfaktoren, von Aufteilung, wie viel Prozent ihr geschwommen, geradfahrt seid und gelaufen seid, als aber auch dann natürlich sowas wie ein Performance-Sheet, wo man sagen kann, da sammelt sich der Training-Stress-Score, dann gibt es den Acute-Training-Load, es gibt den Chronic-Training-Load und so weiter. So. Und all das sind Metriken, die am Ende des Tages versuchen, ein gewisses Belastungsmanagement abzubilden. Ja, und vom Prinzip her finde ich das total gut. Und ich finde, es lohnt manchmal, da reinzuschauen und sich einen Überblick zu verschaffen. Wir können auch gerne nochmal zu gegebener Zeit einfach mal anhand von ein paar Beispielen ein bisschen tiefer einsteigen. In dem Sinne auch im Übrigen, lasst euch da gar nicht zu sehr, sage ich mal, von irgendwelchen sophisticated Metriken irgendwie beirren oder sowas. Mir persönlich, da sage ich jetzt als Coach quasi, hilft es oft, wenn ich zum Beispiel einfach mir von meinen Athleten die Laufumfänge der letzten Woche angucke, weil Laufumfang ist schon immer noch irgendwas, was mit der Laufform zwar schwach korreliert, aber in jedem Falle korreliert. Und da sicherzustellen, dass da immer ein solider Umfang dabei ist, dass das progressiv aufgebaut ist und so weiter, das mache ich immer wieder gerne selber, einfach nur als kleine Unterstützung. Und genau das ist das, was dieses Dashboard kann. Es kann für euch eine kleine Unterstützung liefern. Gleichzeitig stößt die Mathematik da an ihre Grenzen, wo es um Menschen geht. Und das seid ihr. Und zwar zum Beispiel bei Folgendem. Ja, was Training Peaks macht, wenn ihr 1,5 Stunden lauft, ist aufzuschreiben, ihr habt einen 1,5-stündigen Lauf. Und dann geht Training Peaks anhand eurer Leistungsfähigkeit davon aus, dass dieser Lauf einen gewissen Stress von X in euch auslöst, sage ich jetzt mal. Was Training Peaks dabei aber logischerweise nicht berücksichtigt, ist als Beispiel, ob ihr morgens vorher Kohlenhydrate gefrühstückt habt, ja oder nein. Wenn wir also Trainingseinheiten im Plan stehen haben, wo ich draufschreibe, hey, lauf mal eine Dreiviertelstunde und mach das Ganze mal mit reduzierten Kohlenhydratständen zum Frühstück, dann wird der Stress, der auf euren Körper ausgelöst wird, anders sein, als wenn ihr Kohlenhydrate zum Frühstück bekommt. So, und genau das ermittelt Training Peaks an der Stelle natürlich nicht. Ja? Und deswegen wird der Stress immer gleich sein bei diesem 45-minütigen Lauf, wenn das immer die gleiche Intensität ist. So, die Auswirkung, auch die physiologische Anpassung, die Adaptation, der Stress, der sich da, oder der Reiz auch, der ausgelöst wird, das Signal für die Adaptation, kann aber gut anders ausfallen. Ja? Und deswegen immer mit Vorsicht zu genießen. Ich finde, Dirk hat das super zusammengefasst. Also in irgendeiner Form passt es nicht so ganz überein, aber ich habe mal reingeguckt und das würde ich euch genauso empfehlen, hin und wieder mal reinzuschauen. Und dann ist das ganz prima und dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr das nutzen könnt. Gleichzeitig braucht ihr euch davon keinesfalls verrückt machen lassen. Ne? Und das werde ich natürlich nicht müde, das zu sagen. die wichtigste Metrik im Training, die es gibt, ganz klar euer Körpergefühl. Ne? Wie habe ich geschlafen? Wie geht's mir? Bin ich ausgeruht? Bin ich entspannt? Wie groß war der Stress der letzten Tage? Stress, Klammer auf, Training, Alltag, Beruf, Sonstiges und so weiter. Deswegen, das ist das Wichtige. Training Peaks wird niemals euch besser kennen, als ihr euch selber kennen solltet. Ja, und deswegen ist das ja, Körpergefühl einfach weiterhin die allerwichtigste Metrik. Ne? Und ich sage das nicht, weil ich das hier gerade sagen will für einen sehr großen Kreis an Athleten, sondern ich sage das genauso oder bespreche das genauso im 1:1 mit meinen Peoples, die ich ja quasi tagtäglich am Telefon habe, wo ich sicherlich einen Blick in die Einheit geworfen habe oder sowas oder das Training im Blick habe. Aber meine erste Frage immer ist, wie geht's? Wie hast du geschlafen? Wie fühlst du dich? Was brauchst du um? Und so weiter und so fort. Ja, und deswegen achtet da drauf. Und wer das noch nicht macht, vielleicht auch ein kleines bisschen selber schulen. Ne? Einfach mal morgens aufstehen und sich fragen, hey, wie geht's mir heute eigentlich? Habe ich gut geschlafen? Wie oft bin ich wach geworden? Fühle ich mich ausgeruht? Was brauche ich, damit ich mich vielleicht noch ein bisschen ausgeruhter fühle? Und alles, was dazugehört. Super. Hallo Björn schreibt... hallo Björn, schreibt der, noch ein Dirk, in dem Fall ein anderer. Nee, warte mal, jetzt muss ich eben kurz gucken. Hallo Björn, nee, falsch, entschuldige, Sandra hat es geschrieben, entschuldige, aber Dirk kommt gleich auch noch. Hallo Björn, ich hoffe, dass meine Frage noch mit aufgenommen werden konnte. Ich habe den Termin ein bisschen verschwitzt. Sandra, hat geklappt, alles entspannt. Ich komme gleich zur Sache. Ich habe meine Schulterprobleme dank guter Physio und Osteopathie gut in den Griff bekommen. Zack, sehr gut. Was Sandra gemacht hat, sein einfaches Prinzip, die richtigen Leute gefragt bei solchen Dingen. Ja, wenn orthopädische Probleme sind, ein guter Physio, ein guter Osteopath, optimal. Und jetzt hat Sandra sich zur Langdistanz am 11.10. beim Bayman am Mont-Saint-Michel in der Normandie in Frankreich, man merkt mein Französisch für diese Woche, super trainiert, ja, angemeldet. Ich habe bereits im Urlaub im August einen Streckentest gemacht und dort trainiert. Meine erste Frage, ich bin noch nie mit Auflieger gefahren und habe immer wieder überlegt. Als ich nun dort trainiert habe, hätte ich es mir bei ein paar Abschnitten vorstellen können. Grund dafür war zum einen meine Schalttätigkeit, da es sehr wellig ist, Klammer auf 1500 Höhenmeter, und zum anderen war es sehr windig, sodass ich froh war, beide Hände am Lenker zu haben. Frage an dich, meinst du, es ist okay, ohne Auflieger zu fahren und sollte ich gegebenenfalls eher unter Lenker fahren? Eine wichtige Frage. Achso, dann kommt die Frage zur Leistung. Ich beantworte vorher einmal die zum Auflieger. Ganz pauschal an der Stelle, ein Triathlonrad oder ein Auflieger oder wie auch immer, ist grundsätzlich auf jeden Fall erstmal ein Vorteil bei der Aerodynamik und auch meistens kein kleiner. Ja? Ob dieser Auflieger auf einem Triathlonrad sitzt oder auf einem Rennrad, ist dabei schon gar nicht mehr so wichtig. Ja? Also es macht die liegende Position an sich und nicht unbedingt die Wahl des Rades. Wer also fürs nächste Jahr noch damit liebäugelt, sich ein Zeitfahrrad zu kaufen oder sowas und bisher immer mit Rennrad und Auflieger fährt, wenn man schnell ist, auch fliegt, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ist gar nicht immer so wichtig. So, jetzt gibt's drei ganz elementare Gründe, bei denen ich sagen würde, da vielleicht dann doch lieber nicht Auflieger. Sandra, nämlich erstens, man ist es nicht gewohnt. Zweitens, die Strecke hat ordentlich Höhenmeter. Und drittens, es ist windig. Ja, also um deine Frage zu beantworten, nee, gerne nicht machen. Einfach ganz normal mit dem Rennrad fahren und Sicherheit geht immer vor. Ja, und das gilt im Übrigen auch für alle, die sich oft unsicher sind. Das sehe ich leider häufig bei Ironmans, dass man so auf der zweiten Runde, ne, man hat es nicht oft genug geübt und so, im Auflieger zu fahren und man fährt die ganze zweite Runde Basebar und so weiter. Und das ist dann nicht so entspannt wie auf dem Rennrad irgendwie normalen Lenker zu fahren und so weiter. Deswegen so eine richtig gute Erfahrung darin gesammelt zu haben, ist schon absolut wichtig. Wenn man das aber nicht hat, dann ist das total okay. Dann kann man einen Triathlon auch ganz getrost mit dem Rennrad machen. Man, klar, hat jetzt nicht die beste aerodynamische Position. Man muss ein bisschen mehr treten dann, sinngemäß, oder braucht ein bisschen länger dafür, aber das ist alles. Und ganz ehrlich, das ist dreimal angenehmer, als am Ende irgendwo im Straßengraben zu landen, weil man das Rad nicht gehandelt bekommt und so weiter. Deswegen, Sandra, volle Zustimmung, fahr mit dem Rennrad, vergiss die Idee mit dem Auflieger. So, und ob du dann Unterlenker fährst oder nicht, du kannst auch Bremshebel fassen und irgendwie den Ellenbogen vernünftig beugen und da ein bisschen tiefer gehen. Mach es so, wie es dir gut taugt. Ne? Durchkommen, solide durchkommen, sicher durchkommen, Spaß haben. Das ist das, was erstmal wichtig ist. Von daher volle Zustimmung. So,
Wie sollte ich meine Leistung über den Wettkampf optimal steuern, wenn ich von meiner FTP von 186 Watt ausgehe? Der Bayman hat 1500 Höhenmeter und ist wellig und windig. Wie sollte ich die Laufpace setzen, wenn ich mit 5:10 auf den Kilometer als Threshold trainiert habe? So, und das werde ich mal versuchen zu beantworten. Also, wenn gerade so ein Rennen wellig ist und 1500 Höhenmeter hat, dann ist schon mal jede Idee einer Durchschnittsleistung für die Katz. Ne? Also, weil 1500 Höhenmeter ist alles, aber nicht Durchschnitt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Athleten habe, den ich auf den Ironman in Nizza vorbereite oder die WM in Nizza, dann teile ich das in Abschnitte ein. Ne? Dann gibt es hier eine Passage, da eine Passage, hier eine Passage und hier eine Passage und dann gebe ich ungefähre Größenordnung. Und manchmal ist die Größenordnung auch, wie in Nizza, du fährst Stadtautobahn raus, dann biegst du quasi rechts ab ins Industriegebiet, dann geht es im Industriegebiet links ab in den steilen Berg rein und ab dann ist Gehacke. Und das Einzige, was du da machst, ist zu gucken, dass du in der Gruppe relativ weit vorne dich aufhältst und die Bergaufpassagen immer wieder nutzt, um dich weit nach vorne zu bewegen, um möglichst wenig Ziehharmonika-Effekt zu haben. Und wie viel Leistung du dafür brauchst, mir herzlich egal, Hauptsache bis weit vorne. Ja, tut richtig weh, ganz oft absolut roter Bereich, die fahren sich grau in dem ersten Teil, wo es in diesen Nizza-Vororten so hoch und runter geht und so weiter. Langer Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will ist, manchmal ist dann die Leistung auch überhaupt nicht wichtig, ne? Und bei 186 Watt FTP heißt das gleichzeitig, Sandra, wenn du davon, sagen wir mal, 80% nimmst, also roundabout dich irgendwo im Bereich von 140 bis 150 Watt bewegst, dann ist das was, wo du richtig schnell mit vorankommst und gleichzeitig aber irgendwie eine moderate Menge an Kohlenhydraten verbrauchst. Ja, also wenn du deutlich darüber bist, auch über längere Zeit, braucht es danach einen Moment, wo man immer auch mal eher darunter wieder landet, um sich gut zu verpflegen, ne? Immer gut weiter essen und so weiter und so fort. Du hast auch gefragt nach Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Ich immer so jetzt du hast jetzt dein Gewicht nicht dabei geschrieben, aber ich überschlage jetzt mal grob, immer so viel, dass man das ganz solide verdauen kann in der Hinsicht. Ne? Vielleicht so in die Richtung 60, 70 Gramm Kohlenhydrate. Ich gebe auch gerne mal so Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht so Richtung 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann ist man da schon richtig gut unterwegs. So, und deswegen schon mal Sensibilisierung an alle. Ne? Wir werden über Pacing-Strategien und so hier noch oft genug sprechen. Aber manchmal auch oder oft auch die Durchschnittsleistung nicht als valide Metrik benutzen, ne? Sondern auch da Körpergefühl ganz wichtig und so eine grobe Richtschnur. Schon mal zu wissen, wo die FTP ist, super. Zu wissen dann, ne, was davon 80% sind, als pauschale, ziemlich unpräzise, aber zumindest mal Richtung vorgebende Leistung, bei der man sagen kann, okay, da wird der Kohlenhydratverbrauch in Ordnung sein. Nicht überbordend. Wenn man 90% wählt, kann man sich sicher sein, der Kohlenhydratverbrauch ist zu groß für eine Langdistanz und man wird es nicht auffüllen können. Super. Beim Laufen natürlich exakt das Gleiche. Deswegen die 5-10er Pace. Und ich sage mal so, beim Laufen wird es dann irgendwann noch unwichtigerer, weil da hat man so viel Belastung schon vorher in den Beinen, dass man da sich von der Zahl nicht unbedingt so viel leiten lassen sollte. Ja, also ich bin großer Fan davon, zu sezieren und wenn Pacing-Strategie, dann wirklich im absolut tiefen Detail, ja, und dann wirklich sehr differenziert, was auch die Kohlenhydrate und die Art der Kohlenhydrate und auch der Hersteller und das Produkt der Kohlenhydrate angeht und die Frage danach, wie viel Koffein ist da drin und so weiter. Aber bitte nicht so viel nach Durchschnittszahlen gehen. Also, meine klare Empfehlung, Sandra, mach mal, hau mal einen raus, hab Spaß und dann bin ich mal sehr auf deine Erfahrung gespannt, weil du hast dir einen echt spannenden, speziellen Wettkampf rausgesucht, hast eine coole Herangehensweise und dann wäre ich wirklich, wirklich gerne neugierig, was dabei rauskommt. Also, gib mal Feedback danach. Schreib mal eine Mail oder frag auch gerne fürs nächste Live-Q&A. Ich bin sicher, die anderen hier wollen auch wissen, was so läuft. Super. Schnelle Frage von, hi Björn, von Alexander. Ich habe mich im nächsten Jahr für die Alpe d'Huez Langdistanz angemeldet. Finde ich sehr geil. Habe bereits zwei Langdistanzen und mehrere Mitteldistanzen und olympische Distanzen absolviert. Der Alexander ist AK55. Welchen Trainingsplan würdest du in meinem Fall empfehlen? Zusatz jetzt von Alexander, auch sehr geil. Zeit ist kein Problem. Top. Großer Neidfaktor, Alexander. Und bisher, vielleicht als Information, Alexander ist gelistet in der Kategorie des Champions. Also der kommt jetzt nicht aus der Mover-Kategorie und ich verordne dem jetzt gerade das Vierfache an Trainingspensum. Alexander, ist ganz egal. Du kannst den Finisher genauso nehmen wie den Qualifier. eben aus deiner Warte jetzt, je nachdem, wie viel Champion-Plan du gemacht hast, sage ich jetzt mal, also wie viel Training du schon jetzt in den letzten Monaten gewohnt warst, wenn du das richtig schon voll durchgezogen hast und du bist gewohnt, 10, 12 Stunden die Woche zu trainieren, probier dich doch am Qualifier einfach mal aus. Kann man ja im Oktober, November, Dezember super testen, weil das alles noch irgendwie jetzt nicht die absolut vollen Umfänge sind. Genau, und dann kannst du dich da gerne ausprobieren. Wenn du sagst, ah, alles gut, ganz so viel Zeit brauche ich dann doch nicht für einen Triathlon, dann nimm gerne den Finisher. Klammer auf, wo wir dann nur bei 12 Stunden im Durchschnitt liegen, was ja immer noch im Brett ist. Aber ja, genau, also klare Empfehlung. Vom Datum her natürlich, das sei gesagt, ich weiß jetzt nicht exakt, wann der Alpe-d'Huez-Triathlon ist, aber ich wäre vorsichtig optimistisch, dass wir einen Trainingsplan haben, der dich ziemlich genau auf das Datum hin vorbereitet. Und dann such dir Kategorie Finisher oder Qualifier aus. Super. Bei all den Fragen aus den E-Mails will ich natürlich hier die Leute nicht vernachlässigen, die hier sind. Und zwar Steffi. Hallo Björn. Ich hätte eine Frage zur Leistungsdiagnostik. Ich habe jetzt noch einen Wettkampf im September. Meine letzte Diagnostik war im Mai. Anfang Februar gehe ich in mein erstes Trainingslager und im Juni und September 2026 habe ich je eine Mitteldistanz. Wann wäre der passende Zeitpunkt für eine Leistungsdiagnostik? Geil, super Frage. Oder wie viele Diagnostiken wären sinnvoll? Mega Frage. Steffi, weil ich es mir aussuchen darf, kriegst du zwei Antworten. Erstens, wenn du nur eine Diagnostik zur Verfügung hast, was der Verkäufer, dessen Lebensunterhalt nicht zuletzt auch auf Leistungsdiagnostiken beruht, nie empfehlen würde. Spaß beiseite. Wenn du eine Diagnostik machst, ja, dann mach die, wenn im September dein letzter Wettkampf ist, dann ruhst du dich ganz entspannt aus, dann gehst du so, nimmst du dir 2-3 Wochen, um wieder ins Training einzusteigen und wenn diese 2-3 Wochen rum sind, dann die Leistungsdiagnostik machen. Und gerne zeitig buchen. Das sagt wieder der mit dem Institut im Nacken. Die Leistungsdiagnostiken machen. Die Erfahrung zeigt immer, die Termine werden nicht mehr in der Phase, wo alle Leistungsdiagnostiken haben wollen. Deswegen würde ich, wie gesagt, wenn du es schon ganz gut, okay, gut vorhersehen kannst, kannst du den Termin ja einfach schon buchen. hysize.de, hycyse.de. Die Frage stellt sich nicht, ne? Steffi, enttäusch mich nicht. Jetzt will ich aber natürlich auch noch die Frage beantworten, wenn du zwei Diagnostiken zur Auswahl hast, beziehungsweise du hast gefragt, wie viele, dann würde ich jetzt sagen, also jetzt Spaß beiseite, aber auf keinen Fall mehr als drei, was durchaus schon auch für deinen Coach hier schon eine Luxussituation wäre, dreimal abgedatete Daten zu bekommen. Zweimal ist schon super. Zweimal im Vergleich zu einem Mal bietet den mega Mehreffekt, dass du schauen kannst, was vom ersten zum zweiten Mal passiert ist, was natürlich in Gedenken an ja, Anpassung der physiologischen Schwerpunkte und Baustellen der Energiestoffwechselwege und so nochmal einen super Mehrwert bietet im Vergleich zur reinen Leistungsfähigkeit. Da hast du nochmal eine Stichprobe mehr und hast nicht jedes Jahr aufs Neue immer nur die Diagnostik zur gleichen Zeit, sondern kannst auch mal gucken, was von, und jetzt würde ich empfehlen, wenn du jetzt zum Beispiel die erste Diagnostik machst, sagen wir mal Mitte, Ende Oktober, kannst du dich fragen, willst du noch vorm Trainingslager eine machen? Ne, hast geschrieben Anfang Februar. Das würde ich jetzt echt davon abhängig machen, wann du die erste machst. Wenn die Mitte November ist, brauchst du bis Ende Januar keine zweite Diagnostik machen, dann würde ich die danach machen. Wenn deine erste Diagnostik im Bereich von Mitte bis Ende Oktober ist, vielleicht noch Anfang November ist auch noch okay, dann würde ich die zweite Diagnostik noch vorm Trainingslager machen. Und dann zwei ist super. Wie gesagt, eine dritte traue ich mich gar nicht, das zu empfehlen. Ich bin schlechter Verkäufer. Super, aber wie gesagt, tolle Frage. Die Christiane schreibt, eine Frage in Vertretung für meinen Liebsten, sehr schön, in Rot steht 2026 die allererste Langdistanz an. Außerdem ist 2026 der Hamburg-Marathon geplant. Welcher Trainingsplan ist sinnvoll? Den Rotplan reinladen oder erst den Plan für Hamburg-Marathon und im Anschluss Rot in 2025? Hatte Sascha, liebe Grüße Sascha, wie du das regelst, dass deine Dame hier die Fragen für dich stellt. Respekt. Hatte Sascha 4 Mitteldistanzen gefinisht und ist 2026 im dritten Jahr bei Power & Pace. Marathonerfahrung ist schon vorhanden. Danke für deine Antwort, Lieblingscoach. Oh, mir geht's Herz auf. Die Frage ist super, weil die mir die Möglichkeit gibt, nochmal ganz deutlich zu machen, dass wenn man sich auf eine Langdistanz vorbereitet, dass das in so einer Trainingsvorbereitung wenn die im, sagen wir mal, Oktober, November beginnt und der Hauptwettkampf jetzt wie hier Anfang Juli ist, dass die auf jeden Fall einen großen Schwerpunkt im Training ausmachen sollte. Also da, wo ich eben gesagt habe, wir hatten ein schönes Beispiel mit, ich trainiere erstmal nach Triathlon-Schwerpunkt und dann setze ich 12 bis 16 Wochen Marathon-Schwerpunkt obendrauf. Das funktioniert super. Andersrum ist das ganz schwer zu machen, wenn wir in der Vorbereitung auf eine Langdistanz sind. Deswegen klare Empfehlung wäre jetzt hier, Christiane, erstmal ganz klar Schwerpunkt rot und das mindestens zu machen. Ich meine, Hamburg ist ja immer so, ist eher so Ende April, Anfang Mai, ne? Mindestens zu machen bis in den Februar rein. Und wenn man dann März, April, 8 bis allerhöchstens 12 Wochen gezielte Marathonvorbereitung hat, dann ist das schon total fein. Weil wie gesagt, wir reden ja hier von einem Finisher oder einem Qualifierplan. Der hat also auf jeden Fall zackige Laufumfänge. Da ist eine tolle, abwechslungsreiche Progression drin bis Februar. Und dann hätte man theoretisch sowas wie Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, 5 Monate Triathlon-Training. Ist also schon Laufumfänge in der Größenordnung von wahrscheinlich, keine Ahnung, 3 Stunden im Schnitt gewohnt. Und dann kann man da ganz getrost Marathon-Schwerpunkt oben draufsetzen und dann wird das super. Genau. Ja, also von daher klare Empfehlung. Erst rot, dann Marathon-Schwerpunkt und auch nicht zu lang. Ne, das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Also nur 8 bis 12 Wochen, keine 16. Und dann ist das prima. Und danach Recovery und Wiedereinstieg richtig gut erholen, ist mir ganz wichtig. Ne? Also nicht sofort weitermachen mit irgendwas, sondern gerne am Anfang mal laufen, ein paar Tage sein lassen, ein bisschen ganz locker radeln gehen, ganz locker schwimmen und mal wirklich 1, 2, 3 Wochen gut Luft dran lassen, aber aktiv und immer in der Bewegung bleiben und dann umstellen auf Rot. Und dann hätte man ja immer noch, ja, so mindestens mal den halben Mai, den kompletten Juni und das Ganze ja vor dem Hintergrund der schon passierten 5 Monate Triathlon-Training. Und dann natürlich die Marathon-Vorbereitung auf jeden Fall mit Radfahren und Schwimmen. Das habe ich jetzt noch nicht so klar betont, aber das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Mega, super. Die Ricarda fragt, hi Coach, gibt es noch das Vorteils-Jahresabo für die Langdistanz Frankfurt 2026, die vor circa 6 bis 8 Wochen im Angebot war? Ich gebe feierlich zu, nicht exakt zu wissen, wie das Frankfurt-Angebot war, aber eine der Änderungen zur neuen Saison wird sein, ihr könnt jederzeit ein Jahresabo abschließen. Und das Jahresabo ist quasi 12 Monate dabei sein, 10 Monate zahlen. Also es gibt im Moment, ne, bucht das, ein Jahresabo, bei dem ihr nicht 35 Euro monatlich zahlt, sondern 349 Euro für dann ein Jahr Power & Pace. Danach stellt sich das Abo um auf den monatlichen Beitrag und dann könntet ihr natürlich genauso, also erstmal natürlich klar kündigen, wenn ihr sagt, hey, ich will mal ein Jahr weniger Triathlon machen. Oder aber dann aufs monatliche umstellen oder nochmal ein Jahresabo anschließen. Also klare Empfehlung, wenn ihr jetzt am 9.9. sagt, ich mache auf jeden Fall ein Jahr mit, weil, keine Ahnung, ich laufe Berlin-Marathon, ich bereite mich vor auf einen Triathlon im September, ich will mich für Hawaii qualifizieren, was auch immer, dann ist das Jahresabo eine super Geschichte, um 2 Monate zu sparen. Ne? Deswegen, ich hoffe, dass das das Gleiche ist wie das Frankfurt-Abo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr stark in die Richtung geht. Deswegen, Ricarda, traue ich mich ganz vorsichtig zu sagen, dass es vielleicht nicht exakt das Frankfurt-Abo in der Hinsicht ist. Also das wird jetzt nicht auf der Landingpage in Frankfurt mehr zu finden sein, aber mit dem Jahresabo seid ihr super dabei. Klasse. Genau. Matthias, da würde ich mir einfach rausnehmen. Matthias, lass mal gleich noch hier ein bisschen in dem Chat bleiben, ja, des Live-Q&As. Dann kann ich die anderen hier zeitig erlösen, in Anführungsstrichen. Wir kümmern uns gleich nochmal ganz kurz um das, was du geschrieben hast zum Rennen. Das machen wir hier im Nachklapp. Super. So, ich habe noch ein paar wenige Fragen und dann soll es das gewesen sein für heute. Und zwar, Ines. Hi Coach, vielen Dank für die letzte Saison. Es war meine erste im Finisher-Plan. Ich bin damit richtig gut zurechtgekommen, Klammer auf, sowohl Umfang, Intensität, Erholung. Und habe 2, wenn das Live-Q&A stattfindet, hoffentlich 3, Mitteldistanzen erfolgreich gefinisht. Als sich die Umfänge im Februar erhöhten, habe ich es in den ersten 1, 2 Wochen etwas gemerkt, dann aber wieder alles super gewesen. Daher würde ich den Umfang so beibehalten wollen und nicht reduzieren. Für die nächste Saison habe ich nun Folgendes vor. Ende April möchte ich den Hamburg-Marathon, meinen ersten Marathon, laufen. Das ist zwar nicht A-Plus-Wettkampf, aber A-Minus-Wettkampf. Einfach, weil es der erste Marathon ist. Gerne würde ich den in 4 Stunden finishen, was aktuell noch in weiter Ferne ist. Daher würde ich gerne nach der ausgiebigen Off-Season Ende Oktober direkt ins Training starten. Zusätzlich möchte ich im Sommer wieder 2 bis 3 Mitteldistanzen machen. Hier ist mein großes Ziel, nochmal schneller zu werden. Vor allem im Schwimmen und im Laufen sehe ich da Bedarf. Daher nun meine Frage, welchen Trainingsplan verfolge ich am besten für den Marathon, in dem auch Schwimmen und Radfahren dabei ist? Macht es Sinn, die Kategorie zu wechseln, um in allen 3 Disziplinen schneller zu werden? Wenn ja, in welche Kategorie? Champion, Qualifier oder? Also Ines ist Finisher, habe ich genau gesagt, im ersten Satz. Ines. Etwas andere Situation als bei der Frage vorher von der Christiane, aber eine ähnliche Antwort mit der minimalen Abwandlung, was ich machen würde an deiner Stelle ist, jetzt mit dem Triathlonplan zu starten. Mitteldistanz hast du nicht gesehen, also hier Schwerpunktwettkampf Juni, August. Auf jeden Fall in der Kategorie Finisher bleiben. Wenn du in die Kategorie Champion wechseln möchtest, wäre das eine Alternative. Die kannst du machen, musst du aber überhaupt nicht. Also gibt es keine Notwendigkeit. Deswegen würde ich einfach jetzt mal offensiv sagen, bleib mal ruhig beim Finisher. Und dann machst du das eigentlich genauso, wie die Christiane es für den Sascha gleich weitergibt. Mit dem einzigen Unterschied, du darfst gerne die Marathonvorbereitung etwas länger machen. Also du kannst dann gerne hingehen und sagen, ich mache nicht 8 Wochen, sondern eher 12 bis 16 Wochen mit Schwimmen und Radfahren. Das ist der einzige Unterschied. Ja, also die einzige andere Antwort ist, klar, du willst einen anderen Trainingsplan, weil du willst Mitteldistanz und nicht Rot. Und dann ziehst du den Marathonplan etwas länger. Du beginnst also schon etwas früher mit dem Schwerpunkt. Und dann ist das ganz prima. Ja, und dann kannst du das super machen. Ich würde aber auch wieder da sagen, es müssen auch da nicht 16 Wochen sein, wenn du jetzt mit dem Finisher-Plan startest, so langsam aber sicher, dann ist das so viel Umfang, dass du diese 4 Wochen extra nicht unbedingt brauchst. Ja, das ist gar nicht, das tut nicht nur, du kannst auch 12 Wochen machen. Also 4 Wochen mehr von 12 auf 16 Wochen, will ich damit sagen. Sondern 12 Wochen tut es auch. Super. Tolle Frage. Dirk schreibt, Moment, muss mich einmal sortieren. Dirk schreibt, Dirk konnte in Kallenhardt nicht dabei sein. Ja, überhaupt kein Problem. Dirk war aber trotzdem eine schöne Veranstaltung. So, Dirks eigentliche Frage für die Community. Meine Frage, grundsätzlich laufe ich jede Laufeinheit komplett durch. Bei einer Laufeinheit bin ich der Meinung, also das ist die konkrete Einheit, 3 mal 400 Meter und 200 Meter locker. Also habe hier keinen autistischen Anfall gerade gehabt, sondern 3 mal 3 mal Dauerlauftempo, 400 und 100 Meter locker, bin ich der Meinung, wenn ich nach der Belastungsphase, also 400 Meter, eine Gehpause oder auch eine Laufpause mache, anstatt nonstop die 200 Meter direkt zu laufen, könnte ich das nächste Intervall schneller absolvieren. Das ist eine fantastische Sache und da erlaube ich mir jetzt einfach, also es geht darum, Dirks Frage ist, was ist sinnvoller, durchlaufen oder stehen bleiben? Jetzt mache ich mir das ganz einfach. Ich empfehle die Junk Miles Folge, die jetzt bald rauskommen wird. Sie ist noch nicht da. Da dreht es sich um Intermittent Exercise und da geht es um die Frage aktive versus passive Pause und alles Mögliche. Metabolisch beleuchtet, physiologische Anpassung, Stress, dies, das und hast du nicht gesehen, jenes. Da gerne mal reinhören. Und dann, Dirk, sollte das in der Hinsicht ein bisschen klarer sein, als dass du die Hintergründe verstehst, warum manchmal aktive Pause und manchmal passive Pause, dann darfst du es sehr gerne selber entscheiden, wie es für dich auch am angenehmeren ist. Und dann würde ich aber immer noch ganz kurz hinterfragen, ob wirklich dies schneller laufen sein muss. Also Dauerlauftempo ist Dauerlauftempo. Wenn du da jetzt nicht einen Geschwindigkeitsverlust hast und eben nicht mehr Dauerlauftempo läufst, dann ist das total fein. Du musst das nicht schneller laufen als Dauerlauftempo. Also es muss kein All-Out-Laufen sein. Das sei noch hinterhergeschoben. Ja, super, ganz tolle Frage und schon mal bis nächstes Mal in Kallenhardt. So, Adrian, moin Björn, ich bin Power & Pacer der fast ersten Stunde und konnte mit den Plänen bereits 2 Ironman finishen. 2025 war nun mein 3. Jahr im Qualifier-Plan. Trotz Verletzung zu Beginn des Jahres konnte ich überraschenderweise nochmal einen deutlichen Leistungssprung machen, zum Beispiel in Hamburg über die Sprint-Kurzdistanz. Achso, Sprint und Kurzdistanz, 6 bzw. 17 Minuten schneller zu sein. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. In Köln im Sprint Top 6 overall erreicht. Meine Güte, Adrian. Junge, das ist stark. Mit dieser Entwicklung hatte ich so nicht gerechnet. An dieser Stelle ein großes Dankeschön, wie gut das alles über die Jahre funktioniert hat. Dankeschön zurück. Bin nach wie vor mit großem Spaß dabei. Und weil es so gut lief, habe ich mich entschieden, 2026 wieder bei einem Ironman zu starten. Allerdings wächst auch das Bedürfnis, auch auf den Laufunterdistanzen, wie zum Beispiel 10 Kilometer schneller zu werden. Meine Frage, macht es Sinn, Teile der Ironman-Vorbereitung gezielt auf einen schnellen Zehner auszurichten, zum Beispiel am Saisonanfang mit Blick auf einen Silvesterlauf, oder würdest du eher empfehlen, den Fokus erst nach dem Ironman-Finish auf einen schnellen Zehner zu legen? Tolle Frage, Adrian. Und auch, boah, das ist schon ein zackiges Niveau an Frage auch. Ne? Da muss die Antwort schon ordentlich differenziert ausfallen. Beides ist auf jeden Fall möglich. Also erstmal vielleicht nochmal vorweg, Adrian ist Qualifier-Kategorie. Adrian, du hast schon einen ordentlichen Leistungssprung gemacht, wie du beschreibst, und offensichtlich scheint es ja auch nicht aufzuhören, auch wenn du jetzt seit ja, wahrscheinlich dann mindestens 5 Jahren dabei bist. Deswegen weitermachen ist auch erstmal eine gute Sache. Ne? Also ich erzähle das ja immer wieder hier, und da ist es für mich einfach, ein auch Verkaufsargument nach außen zu tragen, weil körperliche Anpassung mit auch natürlich Anzahl an Saisons und Trainingsalter und Anzahl an Jahren mit strukturiertem, progressivem Training und so weiter zu absolvieren, natürlich wirklich immer noch mal, wie der Adrian es ja auch beschreibt, immer noch mal eine Spitze oben drauf packen kann. Ne? Und deswegen, Adrian, erstmal so weitermachen wie bisher. Einfach den Qualifier-Plan zu verfolgen, ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Idee. Und das kannst du auf jeden Fall machen. Und ansonsten kannst du es aber genauso gut miteinander verbinden. Also minimale Feinheiten. Ne? Wenn du jetzt auf den Zehner noch schneller werden würdest, dann ist so ein bisschen die Frage, wie könnte man das Laufen noch ein bisschen mehr ausreizen im Qualifier-Plan? Ich betone das so, weil ja, der Grat ist schon auch schmaler. Ne? Also so ein Qualifier-Plan ist schon eine richtig zackige Beanspruchung. Und deswegen könntest du da zum Beispiel hingehen und kannst dir überlegen, dass du, das Einzige, was du ja vielleicht dann machen könntest, ist hier und da. Und ich meine wirklich hier und da. Und damit meine ich, um eine Größenordnung zu geben, alle 2 Wochen vielleicht dir eine intensive Einheit rauszunehmen und die noch ein kleines bisschen intensiver zu gestalten. Ja, mehr nicht. Und das reicht erstmal völlig aus. Und dann kannst du den Schwerpunkt nach, so wie es passend geschrieben hast, also das für vor dem Ironman, und dann kannst du den Schwerpunkt für 10-Kilometer-Lauf zum Beispiel mit einem Qualifier-Plan, dann vielleicht auch mal ohne Radfahren und Schwimmen, ne, um so diese Mehrbelastung wegzulassen, auch gerne nochmal dann nach der langen Distanz machen. Auch das kann richtig gut funktionieren. Ja, also beides ist möglich. Du kannst auch gerne beides ausprobieren. Und bei dem ersten Rad, ne, alle 1-2 Wochen mal irgendwie noch ein bisschen mehr Intensität hier und da. Wirklich, du merkst es, sehr penibel, was das angeht, und sehr feinfühlig, mehr einzubauen. Ist eine Sache, die du machen kannst, aber du bist bitte dabei super vorsichtig und achtest immer, hörst immer gut in dich rein. Also bitte nicht mit der Keule schwingen und so weiter, sondern immer, ne, auch in Gedenken an eben, schön aufs Körpergefühl achten. Klasse. 2 Fragen als E-Mail habe ich noch. 1 Frage im Chat, ja, als Größenordnung. Ich entlasse euch in 8 Minuten. Vadim schreibt, Moin Björn, dein Argument, Hamburg ist eine schöne Stadt. Ich habe nicht gesagt schöne Stadt, ich habe gesagt schönste Stadt, Vadim. Weiß auch nicht. Hat gezogen. Ich habe mich für meine 2. Langdistanz in Hamburg angemeldet. Ich habe ein paar allgemeine Fragen zu den anstehenden Tests. Erstens, kann eine Leistungsdiagnostik einen FDP-Test ersetzen? Die Antwort ist ja und noch viel mehr als das. Ja. Ich habe im November eine Leistungsdiagnostik auf dem Rad gebucht. Spiroergometrie inklusive Laktatstufentest. Dödüm. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, Vadim, weil jetzt natürlich die Frage der Leistungsdiagnostik. Also, ich fasse ganz schnell zusammen. FDP-Test ist eine Standortbestimmung, die nicht nach rechts und links unbedingt guckt und schon gar nicht hinter die Kulissen der Physiologie. Ja? Wenn wir eine Leistungsdiagnostik machen, was wir da an Mehrwert rausnehmen wollen, mit all den Einschränkungen, dass das Aufwand bedeutet und auch Geld kostet, das verstehe ich alles, dann wollen wir die so machen, dass wir ein richtig differenziertes Bild von unserer Physiologie bekommen. Ja, weil dann haben wir einen riesen Mehrwert in der Erkenntnis, die wir dann wiederum ins Training einfließen lassen können. Okay? Und das ist ganz wichtig bei der Wahl der Leistungsdiagnostik. Und was diese immer beinhalten sollte, und jetzt sage ich nicht, man muss das bei Heißeis machen, sondern wir haben viele tolle Mitbewerber, freundschaftliche Mitbewerber, die das auch gut machen, ist auf jeden Fall eine Aussage über den aeroben Stoffwechsel, die VO2 Max, und den anaeroben Stoffwechsel, die VLA Max. Um ersteres zu ermitteln, kann kein Stufentest funktionieren, sondern braucht es einen Rampentest. Natürlich unter Zuhilfenahme der Spirometrie. Um zweiteres zu ermitteln, braucht es entweder einen guten Rechenweg oder aber einen Sprinttest. Aber diese beiden physiologischen Metriken will man auf jeden Fall erfasst haben. Und dann habe ich nicht nur den Ist-Zustand, Leistung X über 20 Minuten beim FDP-Test, sondern weiß auch, wo kommt diese Leistung eigentlich her Und was muss ich physiologisch im Training tun, um diese Leistung bestmöglich zu verändern? Deswegen ist eine Leistungsdiagnostik super toll. Ne? Also ich liebe es immer noch. Alle meine Athleten machen das, die ich betreue. Und lieber häufiger als weniger häufig und so weiter, weil es immer wieder tolle Erkenntnisse und immer noch mal so diese Feinheit mehr liefert, die man dann ins Training einbauen kann. Ich sage nicht, dass das verpflichtend ist. Bei Power & Pace habt ihr super Möglichkeiten über FTP-Test, CSS-Test, Lauftest und so weiter. Quasi kostenlos, außer für Schweiß und Quälerei, auch das Training ein Stück weit zu individualisieren. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Nochmal betone ich, für die neue Saison werden wir auf jeden Fall ein Angebot schaffen eines Radtests, den ihr zu Hause machen könnt, der im Übrigen eben genau diese beiden Stoffwechselwege abtestet, der also einen deutlichen Mehrwert dem FTP-Test gegenüber mit sich bringt. Und dann natürlich auch noch die passenden Trainingspläne in der Ableitung auch noch möglich gemacht werden. Ich hoffe, das war ein guter Überblick. Zweite Frage, wie aussagekräftig ist ein CSS-Test, wenn man in einer Gruppe schwimmt, wegen Wasserschatten und so? Ja, gutes Argument, ne? Also ist genau das, was natürlich dann, wenn man immer mit Wasserschatten schwimmt, dann würde ich sagen, ist vielleicht noch okay. Wenn man jetzt ansonsten die Zeiten natürlich in Anführungsstrichen künstlich nach oben gebracht hat, dann ist das so, als würde man den Lauftest ausschließlich mit 18 km/h Rückenwind machen. Ne? Das haben wir leider nicht immer im Training. Deswegen würde ich den CSS-Test in jedem Falle alleine machen. Wenn du aber, Vadim, so wie du schreibst, Vadim schreibt, wir machen das alle 4 Monate im Verein, kann ich die Ergebnisse für mein Training Peaks-Profil nutzen? Ja, dann würde ich das, weil es natürlich motivational viel geiler ist, das in der Gruppe zu machen, auch immer so weitermachen. Dann hast du einen schönen 1:1 Vergleich, wenn du das immer gleich machst. Das ist super in der Standardisierung, natürlich sehr wichtig. Und für Training Peaks würde ich einfach ein kleines bisschen abziehen. Also für dich, wenn du dann alleine schwimmst, solltest du wissen, dass du dann die 100 Meter im Schwellenbereich halt eben einfach etwas langsamer schwimmst, als wenn du direkt jemanden vor dir hast. Das kennst du aber aus dem Training. Ob du die Anpassung dann bei Training Peaks wirklich eingibst oder ob du im Training weißt, dass Training in der Gruppe nun mal ein etwas schnelleres Training ist als alleine, ja, überlasse ich dir. Sind Feinheiten, aber super Fragen. Ja? Und dann eine tolle Frage von Vadim. 10 Kilometer Lauftest, all out. Kann ich den Test durch einen Wettkampf ersetzen, zum Beispiel einen 10 Kilometer Silvesterlauf? Klare Empfehlung von mir. Also wer die Chance hat, die anstehenden Lauftests durch einen Laufwettkampf zu ersetzen, also das muss dann vom Tag genau nicht passen, ne? Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Nikolauslauf zu machen als Beispiel, am, ich glaube, 6.12. ist sogar ein Samstag dieses Jahr, super, motivational, natürlich ein Upgrade im Vergleich dazu, es alleine zu machen. Deswegen, Vadim, klare Zustimmung, Grüße nach Münster, bis nächstes Jahr in Hamburg. Ast rein. So, zwei Fragen noch. Eine kurze, und zwar von Nikola. Ich habe 3 Langdistanzen erfolgreich beendet, 21, 22, 23. Damals habe ich 10 bis 16 Stunden die Woche trainiert. Klar, in der heißen Phase oder Trainingslacke auch mal mehr. Jetzt habe ich familienbedingt das Training zurückgeschraubt. 3 Kinder unter 4 Jahren erfordern etwas Zeit. Jedenfalls bin ich 2026 in Rot am Start und mein Trainingspensum sieht 7 Stunden die Woche vor. Mehr natürlich auch in der heißen Phase oder im Trainingslager. Aber was Nikola auf jeden Fall sagen will, ist nicht dauerhaft. Super. Bringt mich nochmal zu dem Punkt der sachlichen Antwort. Ich beziehe mich auf meinen Finisher-Trainingsplan, bei dem ich gesagt habe, bis Ende des Jahres werden das sein im guten Durchschnitt knapp 10 Stunden plus minus. Ja? Geht sich mit 7 Stunden nicht aus. Also ich sage das deswegen, weil es mir super wichtig ist, dass wenn man sich überlegt, welche Kategorie, also welches Zeitpensum, ne, welches Zeitpensum schreibe ich mir hinter die Ohren für die nächsten Wochen, dann unbedingt realistisch planen. Nichts ist nerviger, als dass man die ganze Zeit irgendwie hinter dem Trainingsplan herläuft und möge man ihn noch so gut in den limitierteren Trainingsalltag bekommen haben, man trotzdem irgendeine Einheit streichen muss. Finde ich immer unglücklich. Deswegen wäre meine klare Empfehlung, Nikola, nimm erstmal den Allrounder-Plan, ja, oder den Champion-Plan, da bist du mit den, gerade jetzt so von Oktober bis mindestens mal Januar, wirst du auf jeden Fall deutlich niedriger liegen als beim Finisher. Da wirst du wahrscheinlich so bei 8, 8,5 Stunden rauskommen. Wie gesagt, Schwimmzeiten ist immer so ein bisschen variabel, ne? Das ist ja nicht hier für bare Münze zu nehmen, sondern immer von der eigenen Leistungsfähigkeit abhängig. Mit dem Champion-Plan kann das auch gut funktionieren. Ist jetzt nicht der Langdistanzplan, aber kann fürs Erste passen. Und dann, Nikola, leg damit erstmal los. Also entweder Allrounder oder Champion. Kannst du durchaus auch mal einmal ein bisschen ausprobieren. Ja, find dich mal ein. Und dann halt uns hier mal auf dem Laufenden. Also wir gucken dann mal, was zu welcher Phase passt. Du wirst auf jeden Fall natürlich irgendwann nochmal ein kleines bisschen mehr Pensum einbauen müssen. Da werden wir dann mal diskutieren über Trainingslager und so weiter. Genau, und dann ist das ganz fein. Also Allrounder oder Champion für die Wintervorbereitung. Nennen wir es erstmal so, für die Basis. Super. Letzte Frage von unserem Stammkunden, Co-Trainer schon fast von mir, Simon, der erschreckenderweise heute nicht dabei sein kann. Vermutlich das erste Live-Q&A in 12 Jahren, bei dem er nicht dabei ist. Und für alle die, die Bock haben auf noch ein bisschen Zahlenspielerei bei einem Marathon, die bleiben jetzt noch dabei. Für alle die, die sagen, oh, reicht mir für heute, die sind auch entlassen, alles fein. Ich lese Folgendes vor. Simon ist auf der Suche nach Bestzeiten. So ist er es gewohnt bei Power & Pace. Jetzt ist die Frage, kann er sich die dieses Jahr auch angeln? Ja oder nein? Und wir müssen ihm jetzt dabei helfen. Ja. Und zwar Folgendes. Moin Björn, leider kann ich beim heutigen Live-Q&A nicht dabei sein. Daher die Frage ausnahmsweise per Mail. Sorry dafür, dass es etwas mehr Text und Daten werden. So, wie in jedem Jahr steht vor dem Herbstmarathon dieses Jahr erneut Köln am 5. Oktober die Pacing-Frage. Wir diskutieren das wirklich jedes Jahr. Ich bin in der Kategorie Qualifier und habe auf die Empfehlung hin bis zur Mitteldistanz in Köln am 7. September den Marathonplan Qualifier inklusive Radfahren und Schwimmen genommen und ab Montag, den 8. September, also gestern oder vorgestern, wenn ihr das hier hört, dann nur noch den reinen Laufplan Qualifier für den letzten Block gewählt. Meine Unterdistanzleistungen sind aus diesem Jahr 34,57 auf 10, 1,17,05 auf den Halbmarathon. Letztes Jahr bin ich den Köln-Marathon in einer Zeit von 2 Stunden, 50 Minuten und 53 Sekunden gelaufen. Bisher konnte ich den Plan voll durchziehen und auch bei der Einheit über 1,5 Stunden mit 3x, 12x progressivem Dauerlauf intensiv 12 Minuten laufen in 3,49, 3,44, 3,41 gesteigert. Auch bei einer Intervalleinheit mit 15x 800 konnte ich die 800er Intervalle alle zwischen 3,33 und 3,45 laufen, wobei die überwiegende Zahl der 800 Meter zwischen 3,37 und 3,42 lag. Auch aufgrund meiner Vorleistung plus der Tatsache, dass noch 3 Wochen im Block folgen, mache ich mir natürlich Gedanken um die anvisierte Marathon-Pace. Die bekannten Rechner im Internet, aber auch andere starke Läufer sind der Meinung, ein Marathon rund um die 2,40, also wir reden von 10 Minuten Differenz, sei möglich. Dies wäre eine Durchschnittspace von 3,47 Minuten auf den Kilometer. Mir scheint dieser Sprung von fast 10 Minuten bei einem Marathon sehr viel, wobei die Intervalle im Training bisher alle richtig gut und smooth funktionieren. Auch muss ich dazu sagen, dass letztes Jahr in Köln ab Kilometer 37, 38 der Ofen aus war und ich Geschwindigkeit rausnehmen musste, aber dennoch auf den letzten 5 Kilometern immer noch unter 4,30 laufen konnte. Also auch hier wäre noch Potenzial. So, nun zu meiner Frage. Hältst du dieses Vorhersagen von Calculatern und anderen Läufern für realistisch oder würdest du mir raten, konservativ anzugehen und erstmal zum Beispiel eine 2,45, also eine 3,54er Pace anzupeilen? Bisher hattest du mit all deinen Vorhersagen immer recht, daher freue ich mich sehr auf diese. Ist es nicht schön? Also, wirklich eine tolle Sache, freut mich deswegen auch immer sehr, gebe ich wirklich gerne zu, weil natürlich der Simon da wirklich auch erstmal krasse Zeiten auf den Asphalt brennt und sich im Laufe der Jahre auch echt toll entwickelt hat. Das macht immer sehr viel Spaß und ist ja auch vielleicht so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie das auch aussehen kann, wenn man dann immer bei diesen Live-Q&As dabei ist, seine Fragen stellt, dann ist das so eine richtig eingespielte Nummer, wie man merkt hier mit uns. Also, Simon, wenn du gesund bleibst und fit bleibst und dich gut ausruhst und beim Training noch gut in dich reinhörst, kurz mal die Basics abgeklopft, dann ist das eine Geschichte, bei der man sich ja zum Beispiel mal Folgendes überlegen muss. 12 Minuten Laufen im Training, verpackt in einem 1,30er Lauf. Ne? 12 Minuten ist was, da braucht es schon so eine gewisse, sagen wir mal, ein gewisses metabolisches Gleichgewicht, was vorliegen muss, damit man 12 Minuten zum Beispiel bei einer 3,41er Pace laufen kann. Wenn man das dann läuft und sich dabei auch noch gut fühlt quasi und das einem richtig gut von der Hand geht und man das natürlich auch für 1,5 Stunden laufen kann, dann ist das schon mal ein gutes Indiz so in die Richtung, dass man ne, bei einer Schwellenleistung von hier 3,29 auf den 10er, sagen wir mal mindestens Stand jetzt, Halbmarathon war 3,39er Pace. Und jetzt ist ja die Frage, ist sowas möglich wie eine 3,47er Pace, also 8 Sekunden weniger als beim Halbmarathon. Und metabolisches Fließgleichgewicht, ne, 3,41er Laufzeiten über 12 Minuten, wie gesagt, gibt schon mal eine ganz gute Richtung vor. Und wenn das irgendwas ist, was man laufen kann, dann heißt das jetzt nicht, dass das deswegen auch kontinuierlich funktioniert. Ich glaube, das sollte jedem klar sein, das ist logisch. Aber es zeigt halt auch, dass wenn man da jetzt nicht irgendwie übermäßig viel pusten muss und das einem super, super schwer fällt und so weiter, dass das richtig gut funktionieren kann. So, und Deswegen würde ich an der Stelle sagen, Simon, probier es mal aus, es wirklich zu machen. Und jetzt würde ich halt eine Pace anpeilen von ganz sensibel jetzt 3,44, 3,45. Also knapp drunter unter dem, was du brauchst für 2,40, weil langsamer werden hinten raus, ja, das können wir nicht ändern, ne? Das ist ganz normal. Das passiert jedem. Also da können wir uns jeden Laufsplit angucken von jedem Marathonläufer und so weiter. Das ist ja das Normalste der Welt, dass man irgendwann auch mal ein kleines bisschen eingeht und einfach der Faktor Ermüdung dazukommt. Deswegen würde ich sagen, 3,44, sowas um den Dreh anzugehen, ist eine Idee. Das bietet dir noch ein bisschen Puffer, auch nochmal 1-2 Sekunden runterzugehen. Und wenn du das Ganze erstmal für 20, 25 Kilometer gemacht hast, hast du ja natürlich ein kleines Puffer angehamstert, welches dann auch später dann zur Geltung kommt, wenn es ab Kilometer 35 dann ein bisschen langsamer wird und du vielleicht einen 3,50er Schnitt läufst. So, und am Ende denke ich es mir gerade so, ganz ehrlich, Simon, wenn du, das wirst du auf den ersten Kilometern feststellen, ist heute dieser Tag, wo man da rankommen kann an die 2,40, ja oder nein? Wenn dem so ist, dann zieh es weiter durch. Und wenn du mit wehenden Fahnen am Ende untergehst, in sehr fetten Anführungsstrichen, und das wird eine 2,45, ja, dann ist ja immer, also wovon reden wir? Da würde ich hier 99,8% der Power and Pacer locker sofort tauschen wollen. Und das ist ja immer noch überragend. Und dann ist es ein geiler Versuch. Und deswegen ausprobieren. Ja, und ruhig mal machen. Und wenn du da das Gefühl hast, hey, das klappt nicht ganz, dann kannst du immer noch in den konservativen Modus schalten, kannst dir überlegen, okay, alles klar, dann peile ich jetzt hier mal die, manchmal 3,48, 49, 3,50 und dann bleibe ich erstmal dabei und dann kann ich zumindest mal die 3,45 auch in irgendeiner Form vielleicht anpeilen, wie gesagt, gleiche Rechnung, ne? Dass es hinten raus durchaus ein kleines bisschen langsamer werden kann. So, also von daher machen, ausprobieren. Ich bin sehr gespannt auf das, was du sagst. Aber nochmal die Betonung, ne? Du findest das selber für dich raus an dem Tag. Und du kannst das überragend einschätzen, ob das funktionieren kann, ja oder nein. Super. In diesem Sinne einen herzlichen Dank für diese, ja, dann doch 1,5 Stunden. Das war das Live Q&A aus dem September. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in roundabout 4 Wochen. Wenn ihr, wie gesagt, hier an den Empfangsgeräten dabei seid, auf powerandpace.de Mitglied werden. Und dann findet ihr auf powerandpace.de links im Menü den Reiter Events. Und da seht ihr die nächsten Live Q&As angepinnt, wann die denn dann kommen. Und dann seid ihr herzlich gerne dabei. Und dann besprechen wir alles weitere. Vielen Dank. Ich wünsche euch was, macht es gut, bis bald, tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before
champion.